ist der Steinberg-Doppelpass. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilton. Publikum ist gut drauf. 2,5 Stunden Fußballunterhaltung. Und natürlich gibt der Spieltag so die Vorlagen. Die Bayern scheinen sich zu fangen. Ja, Champions League weitergekommen. Und dann gestern doch ganz ordentlich gescored. 8:1 gegen Mainz. Die Tuchel-Bayern kommen besser in Schwung. Aber ist es zu spät? Das besprechen wir hier in der Sendung. Und man kann einfach immer wieder sagen, Derby ist gut, dass es sie gibt. Denn das Spiel Gladbach gegen Köln, das war überaus dramatisch. 3:3 am Ende. Und die Frage ist natürlich, bleibt Gladbach jetzt so eine graue Maus? Und reicht dieser Punkt eigentlich den Kölnern? Oder müssten die nicht langsam anfangen zu siegen? Und wir sprechen über den VfB Stuttgart, der weiter begeistert marschiert Richtung Champions League am Freitagabend. 2:0 gegen Union Berlin. Man ist auf Kurs und vor allem hat man eine ganz wichtige Personalie unter Dach und Fach. Sebastian Hoeneß hat verlängert, ist also kein Thema mehr beim FC Bayern, sondern bleibt beim VfB Stuttgart. Und der Mann, der da maßgeblich dran gearbeitet hat, ist heute bei uns. Ich freue mich sehr auf den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart. Hier ist Alex Werle. Schönen guten Morgen. Schon in anderen Situationen hier als Gast reingekommen. Jetzt sieht es ja alles richtig gut aus. Vor allem die Vertragsverlängerung von Hoeneß, von Sebastian Hoeneß. Ihr habt die so ein bisschen inszeniert mit großen Bildern. Wie wichtig und wie entscheidend ist es, dass ihr das Ding jetzt abgeräumt habt?
Ja gut, es war ein wichtiges Zeichen nach innen, aber natürlich auch nach außen, ne, dass wir diese ganzen Diskussionen, die da aufkamen, dann mal erledigt haben. Ist ja auch wichtig für die Planung. Ne, die Spieler, die zu uns kommen werden, die wollen ja auch wissen, wer ist der Cheftrainer.
Und die, die bleiben sollen, ja vielleicht auch, oder?
Ja, die kennen ihn ja schon.
Also von daher, es gibt ja welche, die, wo noch nicht klar ist, ob sie bleiben können.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehen, bis wir das am Ende dann auch wissen. Nein, aber das war ein ganz, ganz wichtiges Zeichen eben, dass wir Planungssicherheit haben. Und das war aber auch gar keine große Diskussion, also zwischen uns in den letzten Wochen. Das war von Anfang an klar. Und ja, und alles andere haben wir dann ja am Freitag bekannt gegeben.
Genau. Und wir sprechen also heute auch über den VfB Stuttgart und über die Chance, nächste Saison Champions League zu spielen. Das wird sicherlich sehr interessant und freue mich auf unsere Runde. Das sind unsere Gäste. Und meine Damen und Herren, wir haben ein Geburtstagskind hier. Waldemar Hartmann, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Viel Glück zum Geburtstag, lieber Waldi. Und was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Ein alkoholfreies Weizen.
Genau das ist das Problem. Und ich bekomme kein Geld mehr dafür, wenn ich es trinke, weißt du?
Trotzdem, Happy Birthday, lieber Waldi. Schön, dass du da bist. Und unsere weiteren Gäste möchte ich auch herzlich begrüßen. Von Sky, Magenta und RTL. Thomas Wagner, hallo, guten Morgen. Toni Tomic ist bei uns, der bei Sky Fußball kommentiert. Und wir freuen uns natürlich, wie jeden Sonntag, dass er wieder den Weg hierher gefunden hat. Hier ist Stefan Effenberg. Und jetzt wollen wir noch ganz herzlich meine liebe Kollegin Katharina Kleinfeld begrüßen. Hallo Katharina, du hast die Frage der Woche wie immer.
Einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die dreht sich natürlich auch, wie könnte es anders sein an diesem Tag, wenn Alexander Werle hier ist, um den VfB Stuttgart. Denn jeder, der es momentan mit den Schwaben hält oder insgesamt mit den Schwaben hält, der hat ja ganz gut Lachen aktuell. Wir haben gerade schon gehört, Sebastian Hoeneß, mit dem Mann, der jetzt schon beim FC Bayern München als potenzieller Nachfolger von Thomas Tuchel gehandelt wurde, wurde verlängert. Das heißt, eine wichtige Personalie geklärt. Dann mit Porsche einen Investor rangeholt, der auch nochmal ordentlich Kohle beisteuert. Und ja, man ist auf Kurs Champions League. Nach 15 Jahren heißt es dann wahrscheinlich in der kommenden Saison wieder Königsklasse. Die große Frage, die wir uns jetzt aber stellen, ist, wie nachhaltig ist dieser Erfolg? Im mittelfristigen Bereich, also in den nächsten Jahren, kann sich der VfB tatsächlich da oben festsetzen? Was sagen Sie? Ja oder nein? Wir wollen Ihre Meinung hören und dann das Ganze hier natürlich in der Runde auch diskutieren. Gerne durchrufen unter der 01379 011 011 am Dopafon oder bei uns auf sport1.de mitmachen. Und da gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, Stuttgart wird auch in den nächsten Jahren um Europa mitspielen. Oder nein, diese Saison war eine Ausnahme.
Dankeschön, Katharina. Und lassen Sie uns Ihre Meinung wissen. Alex hat mir gerade zugeflüstert, würde ich auch gerne wissen, wie nachhaltig der Erfolg ist. Wir sprechen da gleich drüber, aber beginnen zunächst mit dem FC Bayern München. 8:1 gegen Mainz. Ja, da sagen jetzt manche, guck mal, jetzt kommen sie richtig ins Rollen. Die anderen sagen, war aber auch nur Mainz. Dennoch ein besonderes Spiel des FC Bayern München.
Ein Spiel, an das man sich offensichtlich gerne erinnert. Schon zweimal in Folge zeigt der FC Bayern, dass er auch über 90 Minuten sein Potenzial ausschöpfen kann. 8 Tore gegen Mainz, 3 Tore in der Champions League. Man hat fast den Eindruck, auf den letzten Drücker finden Trainer und Team doch noch zusammen. Und scheinbar hat jeder auch wieder seine Position gefunden. Müller spielt wieder immer und trifft wieder öfter. Goretzka reitet wieder auf der 6 und trifft sogar doppelt. Und Kimmich legt wieder von rechts mustergültig auf. Und Musiala tanzt wieder so elegant wie zu besten Zeiten. Die Form der Bayern-Nationalspieler kommt zwar für die Meisterschaft zu spät, aber für die Länderspiele und die EM genau rechtzeitig. Sogar Gnabry meldet sich spektakulär zurück. Und ganz offensichtlich hat Bayern die Saison noch nicht komplett abgeschrieben. Genauso wenig wie der Trainer. Der hat zwar einen gebrochenen Zeh und hinkt ein bisschen. Wie eine Lame Duck wirkt Tuchel aber nicht.
Dem kann man, glaube ich, nur zustimmen, aber wird das überbewertet jetzt diese letzten 2 Spiele des FC Bayern, vor allem das jetzt gegen Mainz aus deiner Sicht, Stefan?
Es waren 2 enorm wichtige Spiele, vor allen Dingen das gegen Lazio logischerweise, was sie aber auch hoch verdient gewonnen haben. Gestern haben sie nochmal ein Zeichen gesetzt, vielleicht im Kampf um die Meisterschaft mit dem 8:1 Druck aufbauen, Leverkusen muss nachlegen. Das Allerwichtigste für den FC Bayern ist aber, dass sie Ruhe reinkriegen. Und ich glaube, mit diesen Siegen und wenn sie jetzt weiterhin erfolgreich sind, dann hast du Ruhe im Umfeld und das wird der Mannschaft gut tun.
Ist Thomas Tuchel denn eine Lame Duck oder das Gegenteil davon aus deiner Sicht?
Naja, so wie er die Treppe runtergegangen ist, ja.
Ja, der hat ja gewatschelt, ja.
Aber rein körperlich. Ich möchte mich auf ein Wort beziehen, das im Beitrag vorgekommen ist. Sie haben rechtzeitig ihre Form wiedergefunden. Mhm. Ich würde das verändern in, sie haben rechtzeitig wieder Lust auf Fußball bekommen. Denn die hat mir aus meiner Sicht gefehlt, weil das Verhältnis zu Tuchel aus meiner Sicht total verfahren war. Da waren beide Seiten schuld, eher mit vielen Äußerungen in der Öffentlichkeit. Die Mannschaft war ja auch nicht ganz still. Und jetzt ist durch die Entscheidung Tuchel weg etwas frei geworden.
Ist da eine Erleichterung bei einigen Spielern offensichtlich?
Ja, 100%, das siehst du doch. Wie die wieder Fußball spielen, wie die wieder Lust haben. Vor allem bei Goretzka. Es geht ja um die Spieler, die er, ich sag's jetzt mal, auf dem Kicker hatte. Um Kimmich, um Goretzka, um Thomas Müller. Schau dir das Spiel gestern an, ist die Frage beantwortet.
Aber kann das sein, dass Waldi da recht hat, dass jetzt Spieler befreit sind und wieder Lust haben?
Alleine die Frage zu stellen.
Ja, genau, am Geburtstag auch noch.
Kann es sein, dass Waldi recht hat? Das ist natürlich der
Ja, also, Entschuldigung. 3 Euro.
Absolut richtig.
Geburtstagskindern widerspricht man ja nicht.
Das aber nicht nur deshalb, sondern auch wegen seiner Expertise.
Nein, aber darf es sein, dass Spieler die eigentlich Profis hier sind, dann durch so eine Personalentscheidung dann...
Wir würden jetzt sicherlich sagen, das darf nicht sein. Und ich glaube aber trotzdem, dass es was mit dir macht, wenn du als Goretzka und Kimmich jahrelang unangefochten warst. Jeder hat gesagt, du bist Weltklasse. Und dann kommt ein Weltklasse-Trainer und sagt dann irgendwann, ich brauche einen anderen Sechser, weil die beiden können das nicht spielen, zum Beispiel. Bei Kimmich kommt aber, glaube ich, auch noch ein bisschen das Problem dazu, dass er mit dieser Rechtsverteidigerposition häufig fremdelt. Kannst du dich noch an das Länderspiel in Wolfsburg erinnern, wo er im letzten Spiel der Flick-Ära, da sollte er das ja auch spielen.
Japan, ja.
Genau, und rammte aber permanent bei jedem Angriff wieder ins Zentrum rein. Ja. Gestern hat er die Seite gehalten, das ist meiner Meinung nach eh seine Position, wo er Weltklasse ist, wenn er sich damit identifiziert. Im defensiven Mittelfeld ist er internationale Klasse, aber hinten rechts stärker. Bei Müller muss man sagen, Müller kannst du ja immer bringen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er...
Das ist auch drei Euro. Also ja. Müller kannst du immer bringen.
Kannst du bringen. Okay, gut. Zahle ich gerne. Aber ich wollte noch sagen, dass es natürlich bei aller Wertschätzung für Mainz und Lazio, also Lazio war für mich der schwächste Achtelfinalist. Es gab auch Spiele, in denen Müller dieses Jahr gespielt hat, gegen Leverkusen zum Beispiel, wo man ihn nicht so gesehen hat. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es nur auf die Erleichterung ist, aber den Bayern musst du natürlich jetzt zutrauen, einen Lauf zu starten.
Toni, haben Sie eine Struktur jetzt gefunden wieder in der Mannschaft, die Bayern? Das Gefühl könnte man ja haben.
Das Gefühl könnte man haben. Sicherlich hilft den Bayern, dass sie jetzt mit Joshua Kimmich einen haben, der nach vorne viel mehr tut, der fürs Spiel viel mehr macht. Was ich mich allerdings frage, ist diese Sechserposition, die ja vakant war, die ja diskutiert wurde auch am Anfang der Saison, als wir hier saßen mit Herbert Heiner zum Beispiel, als Thomas Tuchel Palinha damals nicht bekommen hat. Er hat ja Goretzka dann, oder man hat Goretzka in der Vorbereitung, also unter ferner Liefen, da hatte ja auch Pavlovic öfter Zeit bekommen auf der Sechs oder im Mittelfeld. Dann war er als Achter geplant, war ja immer als Box-to-Box-Spieler bekannt. Dann, als in der Abwehr Verletzungssorgen waren, hat er plötzlich Innenverteidiger gespielt. Da frage ich mich, warum kann man ihn nicht sofort auf der Sechs spielen lassen? Denn offensichtlich blüht er ja auf. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass die Situation, dass man jetzt darüber spricht, ob die Mannschaft befreit ist, nicht unbedingt für die Mannschaft spricht, also nicht unbedingt für den Charakter der Mannschaft spricht, die ja schon einige Trainer davor verschlissen haben, also bezüglich Nagelsmann, Kovac, Ancelotti, den einen war er zu lasch, den anderen war er zu scharf. Insofern finde ich nicht, dass die Mannschaft ein gutes Bild abgibt bei der ganzen Gemengelage.
Oder verstehen Sie, Alex, vielleicht jetzt Thomas Tuchel besser? Oder ist es doch dann diese Situation, dass einfach Klarheit da ist, dass jeder jetzt weiß, woran er ist, dass die Diskussionen auch um Tuchel aufhören?
Klarheit ist immer gut. Ich kenne das Innenverhältnis nicht beim FC Bayern, aber man hat jetzt in den letzten beiden Spielen gesehen, sie fangen jetzt wieder an. Also sie nehmen es jetzt richtig ernst. Die Saison beginnt quasi neu. Ja. Für den deutschen Fußball würde ich mir es natürlich wünschen, dass es am Ende schon noch mal ein bisschen enger wird. Die Jahre davor ging es immer um Bayern München. Jetzt wünscht man sich mal, dass Leverkusen nicht mit 15 Punkten Vorsprung Meister wird. Aber dennoch, der FC Bayern hat die Möglichkeit, noch in der Champions League weit zu kommen, Leverkusen nochmal anzugreifen. Schauen wir mal, wie sie heute gegen Wolfsburg performen, die Leverkusener. Und ja, alles andere, glaube ich, ist dann wieder für die neue Spielzeit zu planen beim FC Bayern.
Ich glaube aber auch, Flo, wenn ich noch eins sagen darf, ich glaube, dass Tuchel schon auch den Auftrag hatte, etwas zu verändern bei einer Mannschaft, die nach 11 Meisterschaften vielleicht ein bisschen satt ist. Er hat es sehr undiplomatisch gemacht, hat damit sicherlich den einen oder anderen auch ein bisschen verkretzt. Aber die Spieler können sich ja auch nicht leisten zu sagen, wir lassen die Saison jetzt austrudeln. Man hat Ziele in der Champions League und Spieler wie Goretzka und Kimmich, die wollen ja zur EM. Ja, ne? Also da aber kann sich jetzt auch keiner hängen lassen.
Dieser Umbruch, der begleitet ja den nächsten Trainer sowieso. Ob es jetzt Tuchel angestoßen hat, aber dann nicht durchbekommen hat mit den Spielern, die er bekommen hat. Aber der nächste Trainer wird es ja machen müssen.
Und eigentlich ist ja auch Julian Nagelsmann schon angetreten mit der Prämisse, einen Umbruch zu gestalten. Und man hat dann einfach das nicht durchgehalten. Jetzt gucken wir mal rein ins Spiel, Stefan. Du warst gestern im Stadion, hast dir das angeguckt. Mainz hat gut gespielt in der ersten Hälfte. Trotzdem schauen wir jetzt vor allem mal auf die Bayern-Tore. Das erste von Harry Kane. Und das ist das, was eigentlich Tuchel auch mehr sehen will, oder? Solche Spielzüge.
Ja, dieses Tempo vor allen Dingen von hinten heraus. Alleine schon dieser geniale Pass von Manuel Neuer in dieser Situation, den hatten wir jetzt hier nicht drin, war perfekt mit der Spieleröffnung. Hier sehen wir das nochmal und dann müssen sie Tempo aufnehmen. Und das hat Thomas Tuchel oft angeprangert, dass sie dann eben den Ball halten, wieder zurückspielen. Aber das ist einfach perfekt gespielt. Eine tolle Ballannahme von Musiala, der dann noch den Überblick hat. Und dass Harry Kane denn da steht in diesem gefährlichen Bereich, ist ja auch klar.
Ja, aber das Mainz ist nicht gut verteidigt, muss man auch sagen, oder? Also ja, den Ball jetzt da quer durchzulassen?
Ja, sie haben 8 Stück gekriegt, die haben 8-mal richtig schlecht verteidigt. aber das haben sie jetzt wirklich perfekt gespielt, weil Tempo im Spiel nach vorne mit Ball war. Und das liebt Thomas Tuchel und das haben sie hier umgesetzt.
Wir haben ja schon ein bisschen über die Rolle von Jo Kimmich gesprochen beim zweiten Tor. War er sehr gedankenschnell, ne? Weil er den Freistoß da direkt ausführt. Also hier ist das Foul und alle sortieren sich noch so ein bisschen. Und dann versteht Kimmich, was da passiert.
Ja, aber alle wenden sich ab, der Mainzer. Also, ja. Aber wir wollen ja nicht nur auf die Fehler von den Mainzern schauen, sondern diese,
so gute Aktion von
ja,
Kimmich,
diese Situationsschnelligkeit, auch diese Handlungsschnelligkeit von Kimmich war perfekt. Und Kane wartet eigentlich drauf. Und Goretzka steht dann richtig. Man muss sagen, Jo Kimmich gestern auf der Position, ich bin ja eher einer, der ihn doch wirklich und tatsächlich im Zentrum sieht, aber er hat gestern so viel Einfluss genommen auf dieser rechten Position mit seinen Vorlagen und wie er das Spiel auch mit angetrieben hat, das war außergewöhnlich für einen Rechtsverteidiger, muss ich wirklich sagen.
Er hatte die meisten Ballkontakte von den Bayern und wenn er nämlich auf der 6 gespielt hätte, wäre er nicht so schnell bei dem Freistoß gewesen.
Das stimmt.
Jetzt stand er schon mal da. Ne?
Das stimmt. Aber die Situation auch zu erkennen, also das ist außergewöhnliche Klasse, denn das muss man sagen.
Und die Rolle dann auch anzunehmen. Also das ist ja vielleicht, glaube ich, auch, das ist ja auch eine mentale Aufgabe.
Ja,
ne?
Und er weiß ja auch, wie ein Julian Nagelsmann mit ihm plant bei der EM. Er weiß, dass er auf der rechten Verteidigerposition spielen wird. Und von daher macht es Sinn, ihn da jetzt auch spielen zu lassen und dann zu übernehmen für das Turnier hier in Deutschland.
Mainz hat er dann ein Freistoßtor gemacht. Aber das eigentlich, was das Spiel dann wirklich gekippt hat in Richtung Bayern, war dieses Tor von Kane in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Auch das wollen wir uns nochmal anschauen, Stefan.
Ja, ein perfekter Ball von Goretzka hier. Gleich, der die Situation erkennt. Na, und
sieht Harry Kane. Kimmich-Chip-Ball, ja?
Das, ja, aber Goretzka kann es ja auch. Aber ja, auch diese Bewegung von Harry Kane, ja, innerhalb von 1-2 Sekunden eben, eigentlich hast du ihn auf dem falschen Fuß. Und daraus dann ein Tor zu machen, das ist schon außergewöhnlich. Eigentlich ist die Situation fast kaputt, aber er macht sie nochmal scharf und macht das Tor. Aber auch ein perfekter Ball von Goretzka.
Total. Und was Kane jetzt über die Tore hinaus, ja, er hat jetzt schon 30 Tore erzielt.
Das werden wir ja noch sehen.
Ja.
Dieser Ball über 50 Meter in den Lauf von Musiala, genial.
Ja. Na komm, wenn du es schon ansprichst, dann lass uns den da auch gleich mal zeigen. Das war in der zweiten Hälfte dann das 5:1. Und das ist schon ganz große Klasse. Ein Blick über die Schulter, da war er, und dann der Ball, ne? Stefan.
Genau, ja, das ist perfekt. Also er hat im Blickwinkel gesehen, da drüben ist ein Spieler von mir. Aber dann auch diesen Pass zu spielen, genau dahin. 1 Meter weiter links, 1 Meter weiter rechts hätte der Torwart ihn. 1 Meter weiter links hätte der Abwehrspieler ihn gehabt. Das war ein perfekt gespielter Ball. Und was dann Musiala macht, das ist halt auch außergewöhnlich. Er bleibt oft hängen im Spiel, auch gestern. Ja, mhm. Er dribbelt viel, bleibt
aber er
hängen.
Hat auch, glaube ich, die Ansage, immer wieder
aber
zu versuchen.
Aber er fängt immer wieder an. Und das ist auch sehr, sehr gut, auch für den FC Bayern logischerweise.
Das war das deutsche Meisterschaftstor aus Köln.
Ähnlich, genau.
Aber er ist jetzt auch wieder, Musiala war jetzt auch, hat mal ein bisschen durchgehangen, habe ich so das Gefühl gehabt. Seit 2-3 Wochen wirkt er auch wieder ein bisschen frischer.
Und du musst ihn immer wieder bringen. Du musst ihm weiterhin vertrauen. Du darfst jetzt nicht hingehen bei so Spielern, vor allem bei jungen Spielern, zu sagen, oh, der ist in so einem Loch drin, ich lasse den mal auf der Bank, sondern stell ihn weiter. Und damit vertraust du ihm, damit zeigst du ihm das Vertrauen und dann zahlt er zurück. Ist ja keine Frage.
Dann gucken wir noch auf das 6:1. Das war auch aus der Kategorie technisch sehr wertvoll. Gnabry war der Torschütze. Guerrero, Stefan. Und
ja, aber hier schon mal der Pass. Ne? Von Kimmich wieder die Eröffnung. Ich hätte mich wahrscheinlich verletzt bei dem Ball. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich weiß nicht, wie er ihn getroffen hat. Aber es war schon außergewöhnlich. Mich freut das für Gnabry wirklich, nach langer Verletzungspause zurückzukommen, reinzukommen. Und dann triffst du direkt auch. Das gibt ein gutes Gefühl für die Zukunft, für die nächsten Wochen.
Ja, auch Goretzka, ne? mit zwei Assists, zwei Toren. Wir haben ja seine Rolle schon besprochen. Keiner weiß, Donnerstag ist Nationalmannschaftsnominierung, ob er für Julian Nagelsmann ein wichtiger Mann ist bei der EM oder nicht. Aber er...
Seit Toni Kroos genau. Ist das Fragezeichen größer, ne?
Würde ich auch sagen. Und ich finde, wie er mit der Situation umgeht, das ist schon bemerkenswert.
Also ich glaube, Nagelsmanns Satz, der ein oder andere, der denkt, dass er im Kader ist, der wird gar nicht dabei sein. Ich denke schon, dass
ja, das... Ja, da habe ich sofort Goretzka gedacht.
Habe ich auch an Goretzka gedacht. Ich glaube, wenn er sein Potenzial abruft, würde er sicher dazugehören. Aber Waldi hat es gerade gesagt, er ist ja ganz schön Gedränge im Mittelfeld. Kroos ist da, Gündogan ist da. Und wenn du Kroos spielen lässt, brauchst du eigentlich noch einen defensiven Sechser auch dahinter. Der kann dann Pascal Kroos oder Andrich heißen. Wo soll dann, also nach diesem Modell, wo soll dann Goretzka spielen?
Ja, und ich habe nach der Entscheidung, groß zurückzuholen oder auch die Zusage, ja, ich komme, gesagt, jetzt glauben alle, Julian Nagelsmann hat ein Problem gelöst. Und ich habe gleich gesagt, nee, er hat ein zusätzliches geschaffen. Warum sind überbevölkert im Mittelfeld.
Ja, ja. Das heißt, aber das ist ja das, was Veggie eigentlich auch sagt. Dann ist die Frage, wen von denen, die bisher da gesetzt werden, lässt du weg? Weil sonst macht es irgendwie wenig Sinn. Ja?
Also, und den Goretzka in der Form wegzulassen, gehört Mut dazu.
Ja, die Frage ist jetzt nur, ob ein paar gute Spiele jetzt für Julian Nagelsmann dann schon entscheidend sind.
Also wenn du Goretzka jetzt nicht nominierst, wird das ja...
Das wird eine große Geschichte.
Entgegen des Leistungsprinzips sprechen. Das muss man ja mal dazu sagen, was sie ja immer ausrufen.
Er hat ein paar schlechte Spiele gemacht.
Diese Nominierung jetzt am Donnerstag ist ganz, ganz wichtig, um auch diese Euphorie bei uns im Land zu entfachen, dass man sagt, so, er stellt den Kader zusammen, jetzt freuen wir uns auf die Länderspiele und auch auf die EM. Diese Kadernominierung ist enorm wichtig.
Wenn wir in einen O-Ton von Leon Goretzka mal reinhören, gestern nach dem Spiel, auch angesprochen auf die Nationalmannschaft, dann sieht er das auf der einen Seite sehr nüchtern, auf der anderen Seite hört es sich für mich so an, dass er klar davon ausgeht, weiter dabei zu sein.
Am Ende spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt. Das ist das, was ich eigentlich schon immer gesagt habe. Es klingt für euch wahrscheinlich total langweilig, aber am Ende des Tages ist es so. Ich sehe mich immer in der Pflicht, der Mannschaft so gut wie es geht zu helfen, egal wo ich aufgestellt werde. Und diese Diskussion, welche Rolle, und das ist mir alles wirklich, kommt mir aus den Ohren raus, wenn ich das so sagen darf. Wir wollen einfach dahin fahren, wollen zusehen, dass wir irgendwie mit dieser Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur finden. Und da geht es um keine Rollen oder irgendwas, sondern einfach nur, dass wir als Mannschaft wieder erfolgreich werden. Und da werde ich gucken, was mich da erwartet.
Aber lieber Leon, das kostet 3 €. Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt.
Ja, da hat er ja gesagt, das hängt euch zu den Ohren raus.
Aber kann es nicht vielleicht auch sein, dass jemand wie Leon Goretzka immer gedacht hat, ich bin Führungsspieler auch in der Nationalmannschaft, hat jetzt so die Signale ein bisschen vernommen und sagt dann jetzt, ich würde auch da spielen, wo er mich hinstellt. Also kann es sein, Stefan, in der Kabine, wenn du denkst, du bist Führungsspieler, hast das aber nicht immer untermauert und bist dann nachher sogar froh, wenn du überhaupt in der Startformation bist?
Ich glaube, dass er anders denkt, als wir gesprochen hat, glaube ich schon. Mhm. Aber Leon ist ein Spieler, der wirklich auf verschiedenen Positionen spielen kann. Tuchel hat ihn auch mal in der Dreierkette bei Spieleröffnungen.
Wollte ich sagen, die Vielseitigkeit spricht ja vielleicht
für ihn, auch in der Nationalmannschaft. Und du weißt ja auch nicht, was noch alles passiert bis zum Sommer hin. Das muss man mal dazu sagen. Aber das sind keine 3 €.
Nee, aber...
Ja, mach aber weiter, bitte.
Da müsst ihr doch also mal schauen, was die Zukunft so bringt.
Naja, da müsste der Wetterdienst die Expertise.
Da müsste der Wetterdienst jeden Tag zahlen. Jede Stunde.
Das wollen wir nicht. Aber es könnte noch Verletzungen noch und so weiter. Das meine ich damit.
Trotzdem glaube ich, und wir werden das Thema nochmal vertiefen, diese Nominierung, die jetzt ansteht, das wird ja schon ein Fingerzeig sein. Du kannst ja nicht jetzt im März sagen, jetzt mache ich und dann gucke ich noch mal im Juni, sondern wir werden schon einiges rauslesen können, oder? Sind wir uns da einig?
Du glaubst es, aber du hast recht, ja.
Danke.
Aber du hast gesagt, ich glaube.
Dann habe ich jetzt Gewissheit.
Moderator sollte wissen.
Nee, Experte muss wissen. Experte muss wissen.
Moderator fragt.
Und was anderes.
Waldi, oder?
Waldi auch. Ja, siehst du. Na gut, also wir machen an dem Punkt eine kurze Pause. Wir versuchen unser Binnenverhältnis auch noch ein bisschen aufzuräumen. Und sind dann gleich wieder zurück. Sprechen natürlich über den FC Bayern weiter, aber auch über das Derby, das rheinische Derby. Der VfB Stuttgart wird ein großes Thema sein. Also, wir hoffen, Sie bleiben dran. Und wir melden uns gleich wieder hier aus dem Airport Hilton in München mit der nächsten Runde. Da, das ist das. Bis gleich. Flughafen im Hilton Hotel zum Stahlberg Doppelpass. Das ist unsere Runde heute hier, Hajo von Adeln und Ben. Unterhalten uns Alex Werle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, ist heute bei uns, aber noch sind wir beim Thema FC Bayern. Wir haben ja auch schon ein bisschen gesprochen. Es gibt ja oft so diese Gleichung, Bayern in Form, Bayern-Spieler in Form, gut für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Katharina, du hast da noch ein paar Infos dazu, ne? Beziehungsweise ein paar Bilder.
Ja, wir haben sie uns ja gerade auch schon ein bisschen angeguckt, ne? Die Tore der deutschen Nationalspieler des FC Bayern München. Also es gab einige zu begutachten und die wollen wir uns auch noch mal vorlegen. Goretzka gleich zweimal getroffen. Dann hatten wir Müller, Musiala und Gnabry jeweils noch mit dem Treffer. Bei Goretzka übrigens waren das ja nicht nur diese zwei Treffer, sondern auch noch zwei Vorlagen. Bedeutet 4 Torbeteiligungen in einem Spiel. Das ist ihm zum allerersten Mal in 261 Bundesliga-Partien gelungen. Und bedeutet auch, beziehungsweise zeigt auch wieder, dass er sich immer formstärker präsentiert. Und auch das wurde ja gerade schon angerissen. Empfiehlt sich also immer mehr auch für diese EM. Und insgesamt stellt sich dann auch einfach die Frage, nicht nur weil es schöne Tore sind, so wie bei Gnabry beispielsweise mit seinem ersten Saisontreffer. Kann denn Julian Nagelsmann dann auch auf jemanden wie Leon Goretzka überhaupt verzichten? Auch im Netz wird das heiß diskutiert. Wir haben uns da mal was rausgesucht. Flori schreibt da, der Goretzka ist der, in den wir uns verliebt haben und der unverzichtbar ist. Kimmich kommt auch ins Rollen rechts sehr gut. Also all das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung dann. So wie es da also gerade bei den Bayern läuft, ja, so könnte es dann theoretisch auch bei der Nationalmannschaft laufen. Donnerstag beruft Julian Nagelsmann also den nächsten EM-Kader. Und dann ja, stellt sich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, geht doch noch was in Sachen EM-Titel.
Alex, wie wichtig sind formstarke Bayern-Spieler für die deutsche Fußballnationalmannschaft?
Ja, wenn man zurückblickt, war das immer wichtig, dass, weil sie einfach ein Grundgerüst ja bilden in der Nationalmannschaft in der Regel. Es ist ja genauso wichtig, dass auch so ein Dennis Undaff dann trifft, ne? Oder Maxi Mittelstädt.
Ja, der VfB hat ja auch ein paar Kandidaten.
Also es ist immer gut, wenn die Jungs performen vor so einer Europameisterschaft. Aber natürlich, der FC Bayern ist da eine ganz wichtige Stütze, keine Frage. Und deswegen freut es mich dann auch immer für den deutschen Fußball am Ende. Ne?
Wie siehst du die Situation von Thomas Müller für die deutsche Fußballnationalmannschaft? Würdest du sagen, er ist unverzichtbar? Oder
wenn er so weiterspielt wie in den letzten Spielen, ja. Also auch als Persönlichkeit, als erfahrener Spieler. Auch in der Kabine, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Coacht ja auch viel mit. Also wenn er die Leistung hält, auf jeden Fall. Ja.
Zur Wahrheit gehört aber auch, wenn ich das nur sagen darf, dass Goretzka, Kimmich und auch Müller bei den letzten 3 Turnieren dabei war, wo es für Deutschland im sportlichen Desaster geendet ist. Also es ist jetzt nicht so, dass in jedem Turnier die Bayern-Spieler vorangegangen sind, der letzten. Und wenn sie jetzt ihre Form wieder haben, dass
da
das
automatisch ist. Da war Toni Kroos auch dabei.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt gar nicht, war jetzt nicht ein Plädoyer direkt gegen die Bayern oder für, sondern eine allgemeine Zustandsbeschreibung.
Wie ist die Situation rund um Pavlovic? Ja, der Junge hat sich beim FC Bayern, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, sehr gut präsentiert. Jetzt gibt es da den Kampf letztlich Deutschland oder Serbien. Für wen entscheidet er sich? Was würdest du sagen? Muss Julian Nagelsmann den jetzt schon mitnehmen oder ist das eigentlich zu früh nach ein paar guten Spielen, jetzt sage ich mal?
Es wird die Überraschung geben am Donnerstag, wenn er den Kader nominiert, erstmal für die Länderspiele. Also es ist durchaus denkbar, dass er ihn mitnimmt. Ja.
Und der Sportdirektor des FC Bayern hat sich zu dieser Thematik auch geäußert, Christoph Freund. Und so sieht er die Thematik Pavlovic, deutsche Fußballnationalmannschaft.
Ich glaube, der Julian beobachtet unsere Spiele, der hat so viel Wissen und schaut da ganz genau hin. Aber ich bin ein riesengroßer Fan von Alex und mir macht es extrem viel Spaß, ihn zu sehen, wie er sich entwickelt hat und einfach mit welcher Dominanz er schon am Platz steht mit seinen jungen 19 Jahren und Selbstverständlichkeit, das ist beeindruckend und darum, glaube ich, führt kein Weg am Alex auch vorbei, wenn die deutsche Nationalmannschaft so einen Spieler haben will.
Ja, dann müssen wir im Mittelfeld mit 1-2-7-1 spielen. Wer soll denn noch alles mit?
Warte mal,
Kai Behrens hat mal zweimal jetzt getroffen. Der wird auch schon für die Nationalmannschaft gefordert. Also jetzt mal ganz ehrlich, Da muss schon eine Serie da sein. Da muss schon eine Bedeutung da sein. Da muss auch der erkennbare Charakter und Wille da sein. Nicht mal schnell zweimal gut gespielt gegen irgendeine Truppe wie jetzt Mainz. Ich will die nicht beleidigen, aber das war doch kein Gegner. Wenn du da gut aus... Naja, das 8-1...
Ich will die nicht beleidigen.
Nein. Und dann ja, das ist ja keine Beleidigung, das ist eine Feststellung.
Ja.
So. Weißt du, was ich meine? Jetzt jeder, der mal gut spielt, der Pavlovic, wunderbar. Toll, dass er ihn auch gebracht hat. Er hat auch gezeigt, dass er das Vertrauen rechtfertigt.
Ja, dass mein Spieler aus dem Campus auch hochkommt.
Ja, ja, natürlich. Das ist aber doch nicht die Frage von Julian Nagelsmann, dass der Campus der Bayern erfolgreich ist. Weißt du, was ich meine? Nee. Wir haben jetzt Toni Kroos, wir haben Kimmich, den haben sie jetzt nach rechts hinten befördert, damit das Thema einigermaßen erledigt ist. Wir reden von Robert Andrich, die werden nebenbei deutscher Fußballmeister und haben 4 Deutsche in der Stammformation. Und da ist Jonas Hofmann nicht immer gesetzt. Dann fordern viele einen Leverkusen-Block, nicht zu Unrecht möglicherweise. Und dann haben wir noch Pascal Groß und dann haben wir noch
Gündogan.
Ja? Der ist für mich gesetzt. So.
Das Kapitän.
Ja, wer spielt denn so? Also, Gemach. Die Serben sollen sich deswegen trotzdem keine Hoffnungen machen, weil ich glaube, Pavlovic, glaube ich, kann sich ganz selbst gut einschätzen, sonst würde er nicht so gut Fußball spielen.
Aber aber Alex, das ist schon immer ein Thema. So junge Spieler dann auch.
Da kommt Chris Führig, kommt ja auch noch dazu.
So, den habe ich nicht erst so. Ich wollte den gerade noch erwähnen.
Ja, natürlich.
Der gehört in die Offensivabteilung.
Weißt ja, klar, aber wir haben auch in der Infoverteilung mit dem Waldi. Anton natürlich ein Kapitän.
Wagnermann haben wir noch vergessen. Ne?
Ja, und Stiller
auch.
Ja,
Stiller ja, auch. Über Karasor wird ja auch noch gesprochen.
Was ist jetzt los hier für eine Kakophonie?
VfB-Blog, oder?
Ja, klar. VfB-Blog. Über den VfB und über diese starken Spieler sprechen wir noch. Keine Sorge, Alex. Aber dieses Thema... Man muss Jungs mit einem Migrationshintergrund früh versuchen, auch an den DFB zu binden. Das ist ja schon eins. Ja? Wir haben es jetzt erlebt mit dem Nürnberger Talent, der sich für die Türkei entschieden hat. Also irgendwo muss man versuchen, mit so einem Spieler, der so ein Potenzial hat, wie Pavlovic ja schon, sich mal auseinanderzusetzen, auch von Seiten des DFB.
Und deshalb sind ja die DFB-Verantwortlichen auch dann frühzeitig in der Kommunikation mit diesen Top-Talenten, ist doch klar. Und mich hat es gefreut, dass er auch die Spielzeit bekommen hat. Und er hat ja wirklich dann auch das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. Und von daher, schauen wir mal, was am Donnerstag passiert. Aber ich glaube, der junge Mann ist gut beraten, dann auch für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen.
Man hat aber auch gesehen, beim Spiel in Leverkusen zum Beispiel, da bin ich auf deiner Seite, da war es dann auch nicht so überragend, aber da sind natürlich auch andere mit ihm mit untergegangen. Also deshalb muss der DFB sich um einen solchen Spieler bewerben. Ich weiß natürlich nicht, wie er selber tickt, fühlt er sich doch. Serben haben ja auch eine sehr große Verbundenheit mit ihrem Nationalteam. Ich kann mir auch vorstellen, dass die um ihn werben. Aber ich glaube noch nicht, dass er ein Thema sein kann für die Europameisterschaft, weil dafür haben wir im Moment tatsächlich, da zitiere ich Waldi, viel zu viele auf dieser Position.
Aber auch wenn so viele da sind, finde ich schon, dass man einfach in die Zukunft blicken muss. Wir haben ja mit Florian Wirtz und mit Jamal Musiala wirklich zwei ganz junge Kerle eingebaut. Mhm. Und irgendwann mal muss ja dann auch die Generation Gündogan oder Kroos auch abtreten.
Aber Toni, nach der EM wird ja weiter Fußball
spielen. Ja, selbstverständlich. Aber ich würde ihn fragen, ein junger Lothar Matthäus, ein junger Mesut Özil ist ja auch mitgenommen worden zu den großen Turnieren. Also ich fordere ihn jetzt nicht in die Stammelf, aber ich glaube...
Wir haben schon Wirtz und Musiala als ganz junge mit dabei.
Ja, aber die sind beide, ja schon weiter, oder? Also die haben schon beide über 100 Bundesligaspiele.
Ja, aber vom Alter her sind sie
20. Ja, das ist richtig, ne? aber du hast, du
aber
hast
gesagt... Aber Pavlovic hat große schon, Veranlagungen.
Ja, total. Wie siehst du das, Stefan? Muss man, wie lange muss man in der Bundesliga Stamm sein? Wie lange muss man gut spielen, bevor sich das Thema Nationalmannschaft stellen
darf? Ich glaube, hier ist ein großer Unterschied bei Pavlovic, weil er hat die Entscheidung selber in der Hand, entweder Deutschland oder Serbien. Mhm. Und ich glaube, da muss einfach dieser Gedanke mitspielen, zu sagen, wir müssen ihn wahrscheinlich vielleicht nominieren, dass wir ihn safe haben für die nächsten 10-12 Jahre. Ich glaube, darum geht es in dieser Personalie. Worum es geht, ist, also ich bin schon der Meinung, dass wenn du es schaffst, auf Strecke Stammspieler, also erstmal Stammspieler werden bei Bayern München, das ist schon mal ein Brett und ein Unterschied zu allen anderen Vereinen, meine Meinung nach. Weil der Konkurrenzkampf ein ganz anderer ist als bei den anderen Vereinen. Und wenn du dich da durchsetzt, hast du immer eine sehr, sehr gute Chance, auch nominiert zu werden, egal wie alt man ist, für die Nationalmannschaft.
Okay, dieses Thema Nationalmannschaft werden wir sicher nächste Woche auch nochmal besprechen, wenn wir dann den Kader haben von Julian Nagelsmann. Wie seht ihr denn die Situation FC Bayern? Ist das jetzt nach diesen Spielen, ist da nochmal damit zu rechnen, dass da wirklich ein Angriff möglich ist? Also du hast ja gesagt, du wünschst dir noch mehr Spannung, also dass jetzt Leverkusen noch ein bisschen anfängt, das in den Kopf zu lassen. Glaubst du, dass die Bayern das nochmal schaffen könnten?
Ich bin mir sicher sogar, dass es da nochmal ein bisschen enger wird. Viele haben ja gesagt, ist schon erledigt. Nee, glaube ich nicht. Wir haben nur 9 Spiele. Und wie gesagt, die letzten beiden Spiele, die waren schon deutlich. Und kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Bayer Leverkusen jetzt die restlichen 9 Spiele alle gewinnen wird. Da wird schon was kommen. Die spielen auch noch gegen uns. Darf man ja nicht vergessen.
Also können sie nur 8 gewinnen praktisch, ja? Ja.
Die Bayern auch noch gegen euch.
Hast du recht?
Ja, das siehst du mal.
Das wäre der Witz, wenn der VfB die Bayern zum deutschen Meister warf, mein Lieber.
Nein, wir spielen auch noch gegen die Bayern zu Hause und in Leverkusen. Also von daher, ich glaube, das wird nochmal zumindest ein bisschen spannender, sodass wir nicht 3 oder 4 Spieltage vor Ende schon deutschen Meister haben werden. Ich wünsche es mir zumindest für die Liga.
Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir mal einen neuen deutschen Meister kriegen. Und ich finde auch, dass Leverkusen es verdient hat, obwohl, das stimmt schon, die letzten Spiele von Leverkusen waren jetzt auch nicht mehr von der Brillanz, aber wer kann das schon eine ganze Saison? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, es sind 10 Punkte in Niederlagen ausgedrückt, wären es 3, die Leverkusen sich erlauben dürfte. Mhm. Jetzt sagt natürlich einer, wenn sie heute gegen Wolfsburg vielleicht unentschieden spielen, dann sind es nur 8. Bei 6 beginnst du nachzudenken. Aber insgesamt glaube ich, wenn die Bayern so ins Rollen kommen, dann muss man sie in der Champions League auf der Rechnung haben, denn da ist eigentlich für mich besser nur City. Und dann hast du so Mannschaften wie Arsenal, Inter, das ist wahrscheinlich so ein Niveau. Aber wenn sie das abrufen, dann darf man sie da auf gar keinen Fall abschreiben.
Also, bleibt interessant, bleibt spannend und wir sprechen gleich über ein Spiel, was uns auch begeistert hat. Das war das Derby Gladbach gegen Köln. Vorher aber ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann machen wir weiter hier in unserer Runde beim heutigen Stahlwerk Doppelpass. Da sind wir wieder zurück. Am Stahlwerk Doppelpass, und ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen auf Gladbach gegen Köln gucken und nach dem Spiel gestern kann man ja nur sagen, gut, dass es Derbys gibt.
Was für ein Derby. 6 Tore. 2 strauchelnde Schwergewichte des deutschen Fußballs liefern am Oscar-Wochenende Hollywood-reife Unterhaltung. Nicht mehr als eine mitreißende Momentaufnahme, denn für beide Teams ist es eine Saison zum Abgewöhnen. Die Kölner stecken weiter auf dem Relegationsplatz fest. In 9 Spielen unter Trainer Schulz gab es zwar 5 Unentschieden, aber eben auch nur einen Sieg. Das rettende Ufer ist 7 Punkte entfernt. Die Mannschaft brennt, tritt aber auf der Stelle. Der FC hat noch Puls, doch es droht der Kollaps. Eine Wiederbelebungsmaßnahme hätte auch Erzrivale Gladbach nötig. Platz 12, tristes Mittelfeld. Die stolze Borussia, der 5-malige deutsche Meister, versinkt in der Bedeutungslosigkeit. Das zweifellos vorhandene Potenzial wird viel zu selten abgerufen. Gladbach ist zur grauen Maus geworden. Wenn es auch nächste Saison so ein atemberaubendes Derby geben soll, muss der FC endlich dauerhaft das Toreschießen lernen. Immerhin, es gibt einen Lichtblick im Team. Damien Downs, 19 Jahre alt und in seinem erst 4. Bundesligaspiel entscheidender Torschütze zum 3:3 Endstand. Eine Heldengeschichte, aber für den Klassenerhalt braucht Köln mehr als einen Derby-Helden.
Alex, du warst lang verantwortlich in Köln, beobachtest das natürlich immer noch mit sehr, sehr großem Interesse. Ist dieser Relegationsplatz, auf dem Sie jetzt stehen, das, was der FC erreichen kann? Oder siehst du die Chance, dass Sie noch mal verkürzen oder sogar noch einen hinter sich lassen, der jetzt 7 Punkte mindestens weg ist?
Ja, momentan sieht es tatsächlich danach aus, dass der Relegationsplatz der Platz ist, den Sie erreichen sollten, müssen. Sie haben jetzt so wichtige Spiele dann auch, spielen sie gegen Leipzig, dann haben sie, glaube ich, Bochum und Augsburg, dann kommen die Bayern noch. Das heißt, da müssen sie schon jetzt natürlich punkten, gar keine Frage. Aber die letzten Spiele, da gab es aus meiner Sicht schon eine Entwicklung. Man hat es gegen uns auch gesehen, da standen sie auch wirklich defensiv sehr stabil. Und jetzt gestern, das war aus meiner Sicht dann ganz am Ende schon eigentlich auch für die Moral ganz, ganz wichtig, da noch den Punkt zu holen in dem Derby. Derbys sind immer wahnsinnig intensiv in Köln. Und von daher, ich bin schon eigentlich überzeugt, dass sie den Relegationsplatz erreichen werden.
Wenn der FC runtergehen würde, was würde das heißen? Mit der Transfersperre und allem, was dort...
Es wäre eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Also sicherlich eine große Herausforderung.
Moderat ausgedrückt.
In der zweiten Liga, weil natürlich muss man davon ausgehen, dass der ein oder andere Spieler dann wahrscheinlich auch wechseln wird. Und dann muss man sozusagen auf die Winterpause hin arbeiten, wo man dann wieder Transfers tätigen kann. Und bis dahin sollte man dann zumindest genügend Punkte holen. Aber ich glaube, dass der FC wirklich auch das Potenzial hat, die Relegation zu erreichen, mindestens. Und man weiß nicht, es sind noch 9 Spiele, es sind noch 27 Punkte zu vergeben. Man weiß nicht, wie die anderen Mannschaften mit Bochum beispielsweise oder Union Berlin, wie die weiter performen. Und von daher Relegationsplatz, glaube ich, ja. Und dann hat der Erstligist in der Relegation so oder so immer die bessere Ausgangsposition.
Gegen HSV.
Ja, gegen Steffen.
Ja, Steffen freut sich da sicherlich drauf.
Ganz bestimmt, ja.
Wobei, ich glaube, er möchte eher den direkten Aufstiegsplatz erreichen. Und,
nicht nur er.
Aber wir gucken jetzt mal, wir gucken mal, Stefan, auf die Tabelle. Und da sieht man also Darmstadt, Mainz, Köln. Und dann ist eben dieser Abstand. Dann sind eben diese 7 Punkte zu Bochum, zu Union. Siehst du, ähnlich wie Alex Werle, dennoch eine Entwicklung beim FC jetzt unter dem immer noch neuen Trainer?
Sehe ich auch, aber es wird nicht reichen für mehr als dieser Relegationsplatz, das glaube ich nicht. Aber wichtig ist ja, wenn du da reinkommst, dass du eine Entwicklung siehst, eine gewisse Stabilität siehst und dann eventuell diese 2 Spiele spielst. Mhm. Das ist enorm wichtig.
Komm, wir gucken mal rein ins Spiel. Das war ja echt ein Hin und Her, ein emotionales Spiel. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was gesehen. Gucken auf das 0-1, Stefan. Ali Du für den FC. Aber da hilft natürlich Nicolas im Tor von Gladbach ordentlich mit, oder wie siehst du es?
Da hilft er mit, auf jeden Fall. Ja, den darfst du natürlich nicht in die kurze Ecke kriegen, das weiß er ja auch selber. Hat gerade den Vertrag verlängert und fängt sich dann so ein Tor. Ja, aber man sieht bei den Kölnern, ne? Sie sind mit 8 fast im Strafraum der Gladbacher. Das spricht für ihren Mut und die Art und Weise, wie sie dann doch Fußball spielen, nämlich auch offensiv ausgerichtet. Aber natürlich muss er den halten. Von da schießt du normal auch nicht dahin, da muss man dazu sagen. Ich glaube, der wollte das gar nicht.
Aber das ist wirklich, das war gestern auch zu merken, Schulz hat ja erstmal die Defensive stabilisiert. Sie haben ja schon die ganze Saison Probleme, Tore zu schießen.
Außer gegen Gladbach.
Gegen Gladbach 2x3, genau. Ja. Weil Selke, Waldschmidt und Uths, wo man sagt, das ist Bundesliga-Niveau, die sind teilweise lange verletzt. Aber es war ja auch an der Spielanlage, hat es ja häufig gehapert. Vor allem, wenn sie das Spiel zu Hause machen müssen. Auswärts stehen sie gut, das hat Schulz gut hinbekommen. Und gestern hattest du zu jeder Phase des Spiels das Gefühl, sie wollen nach vorne spielen. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Aber ich glaube auch nicht, dass es für mehr als 16 reicht, weil du musst dann auch mal Heimspiele mit Toren gewinnen. Und wenn du da ein Spiel machen musst, da tun sie sich sehr schwer.
Und du siehst natürlich auch im Spielaufbau vor dem 1:1 zum Beispiel so einen Fehler von Hübbers, einen Ball, den du so niemals spielen darfst.
Nee. Den darfst du natürlich nicht von außen so ins Zentrum spielen. Aber das machen die Gladbacher denn gut. Die schalten direkt um. Und sind direkt mit diesem Pass eigentlich schon in Torgefahr, denn der zweite nach außen auf Honorat, das haben die Gladbacher, also diesen Fehler der Kölner, haben die Gladbacher gnadenlos ausgenutzt. Ausgenutzt, ja.
Ja, danke. Ich helfe doch, wo ich kann.
Nee, finde ich gut.
Das ja, auch so. Wie gesagt, wir haben ja in der letzten Werbepause haben wir uns ausgesprochen, jetzt sind wir wieder ein Team hier.
Ja, ja. Aber absolut. Wir gehen gleich in die nächste Pause. Das ist schon richtig.
Ich fühle mich fast wie in der ARD.
Wirklich? Ja. Da herrscht auch nur Einigkeit.
Natürlich.
Komm, wir gucken auf das 2:1 der Kölner oder das 1:2. Wieder Ali Du, 64. Minute. Und Stefan, du als Ex-Gladbacher erzählst mir ein bisschen, wie da die Abwehr funktioniert, beziehungsweise nicht.
Ja, genau, beziehungsweise nicht, weil sie sind ja zugeordnet, sie stehen ja gut, aber keiner will den Ball wirklich verteidigen. Also du musst schon aktiv auch zum Ball gehen, beziehungsweise deinen Gegenspieler bearbeiten. Und das tut Elvedi hier in keinster Weise. Und deswegen kann er relativ, ja, ohne Probleme hochsteigen und den Ball reinmachen. Also das musst du besser verteidigen, Standards. Keine Frage.
Gute Standards von Florian Kainz gestern im Spiel auch, muss man auch mal sagen. Aber natürlich darf er da nicht so zum Kopfball kommen. Gladbach hat dann ausgeglichen in der 71. Minute. Auch da schauen wir drauf und mit einem Blick auch vielleicht auf die Schiedsrichterleistung. Denn hier hätte der ein oder andere durchaus abgepfiffen und den Vorteil weggenommen, oder?
Und er lässt ihn laufen. Also eine sehr gute Schiedsrichterentscheidung, da auch mal zu schauen, wie entwickelt sich das Spiel. Bleibt Gladbach am Ball und können sie die nächste Aktion fortführen. Das tun sie hier wirklich sehr gut, aber auch von Hack, der eigentlich von außen jetzt hier kommt.
Eingewechselt wurde, ja.
Genau, gerade eingewechselt wurde. Er will den Ball, also erstmal fordert er Freistoß und jetzt geht er in den Raum aber rein und will diesen Ball unbedingt reinmachen. Und so musst du aber auch die Standards vor dem eigenen Tor verteidigen, es unbedingt zu wollen. Also hat er klasse gemacht.
Wir haben vorhin, Thomas, in dem Beitrag diesen Satz gehabt, Gladbach wird zur grauen Maus. Ist das eine realistische Situationsbeschreibung?
Ne, bin ich ein bisschen auch drüber gestolpert, weil man ja, glaube ich, sagen muss, dass die ersten 8-9 Jahre zum Beispiel von Max Eberl Champions League dreimal, da war Gladbach ja eigentlich in altem Glanz erstrahlt. Dann schwierige Zeit, weil er, ich glaube, seine Transferpolitik auch nicht mehr so aufgegangen ist. Jetzt haben sie, finde ich, sehr viel interessante Spieler. Honorat hat gestern zum Beispiel ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber das war ja so ein gewaltiger Umbruch. Da sind von 52 Toren 39 gegangen. Das ist, sagen würde, eine Saison mit 9 Punkten Abstand zum Relegationsplatz und vielleicht der realistischen Chance, werden wir am Dienstag überprüfen, das Pokalfinale zu erreichen, wäre eine gute Saison. Und dann
Dienstag
muss,
können sie erstmal das Halbfinale erreichen.
Ja, genau. Das wäre dann lauter noch. Aber damit würde der Traum weiterleben, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Seoane schon ein Trainer ist, in Leverkusen im ersten Jahr und in Bern, der auch ein paar Spieler entwickeln kann. Also graue Maus sehe ich nicht, aber es gab zu viele Spieler auch teilweise, wo die Fans auf dem Baum waren. Gestern haben sie selbst nach dem 3-3 gefeiert, weil es war atemberaubend.
Aber wo ist die Entwicklung auf dem Platz, von der du sprichst?
Ja, es sind schon, ich finde zum Beispiel, er hat Neuhaus wieder ein bisschen erweckt. Rocco Reitz ist einer, mit dem die Fans sich identifizieren können. Der gibt alles für seinen Verein. Honorar kommt, Quanchara ist jetzt verletzt. Also ich sehe da schon ein bisschen, gestern, wenn ich da diese eine Szene von Neuhaus, doppelter Doppelpass, dann gegen den Innenpfosten, das sieht nach Fohlenfußball aus, muss ich sagen. Komischerweise, Elvedi hast du gerade angesprochen und Wöber, das ist eigentlich eine Innenverteidigung der gehobenen Klasse, die haben gestern zu viele Fehler gemacht.
Wie siehst du denn die Situation? Ist das so dieser Platz 12, 13, wo sie sich da so zur Zeit rumbewegen, ist das das, was
wir hatten ja Roland Virkus
Potenzial?
Wir hatten ja Roland Virkus hier am Anfang der Saison und er hat ja gesagt, ich bitte um Geduld. Wir sind in einer Entwicklung, wir sind im Umbruch und ich glaube, das haben sie auch verdient. Ich glaube, viel wichtiger ist, wenn wir auf die neue Saison schauen, wie ist da die Entwicklung und dann machen wir sie auch fest. Sie haben die Möglichkeit, noch wirklich im Pokal nach 95 vielleicht doch mal wieder nach Berlin zu kommen.
Da hat einer, der in der Runde hier sitzt, den Pokal hochgehalten. Ne?
Genau, genau.
Ja. Und damit die Bayern irgendwie ins internationale Geschäft geholt damals?
Genau, das war das. Da haben wir sie reingehoben.
Ja. Ich bin ja erstaunt über Thomas, über die Euphorie. Das klang fast so, als ob die kurz vor den Champions-League-Plätzen stehen.
Ja.
Die Gladbacher, diese Euphorie. Also ich habe ja die Gnade der frühen Geburt, das haben wir ja heute schon festgestellt.
Wir haben ja das Alter nicht verraten, wir haben nur gratuliert.
Ich war in den 70er Jahren schon sehr, sehr erwachsen in der Zeit, als Gladbach und FC Bayern München ein Jahrzehnt lang den deutschen Fußball dominiert haben. Und daher stammt ja der Ruf der Fohlen aus Gladbach aus den 70er Jahren. Und wenn ich das sehe, den Glanz und den Namen, den sie verbreitet haben, und jetzt, dann bin ich beim Beitrag, jetzt graue Maus.
Aber Waldi, darf man trotzdem vielleicht sagen, das waren ja, glaube ich,
Achtung, Geburtstagskind, ne?
Ja, natürlich. Also, ja. Und allergrößten Respekt vor der Lebensleistung und am Geburtstag und allem. Darf man denn trotzdem... sagen, dass wir in den 70er Jahren natürlich andere Voraussetzungen hatten. Damals konnte Gladbach selbst mit dem kleinen Stadion Bökelberg, wo die Schere auch finanziell noch nicht so weit auseinandergegangen ist, mit den Bayern mithalten. Ich glaube,
aber ich bin schon der Meinung, dass die damals auf Rasen gespielt haben und jetzt immer
noch. Ja, das stimmt. Aber wenn du heute siehst, dass vielleicht die Bayern, glaube ich, 200 Millionen mehr Umsatz machen als der Zweite in der Liga.
Kann man ihnen das vorwerfen, den Bayern? Oder haben sie einfach schlau gewirtschaftet?
Naja, man kann schon, man könnte, das war mal mein Thema hier, Leo Kirch, damals Anfang der 2000er mit 40 Millionen.
Der hat es ja niemanden gegeben, die ihm nicht Erfolg versprochen haben.
Ja gut, aber trotzdem bleibt es ja dabei, dass Gladbach, wenn wir uns darauf wenigstens einigen können.
Florian, wenn du an die Rauchen gehen willst, gerne.
Ich bin nicht Raucher, schon lang.
Leidenschaft.
essen wir mit. Ne? Bleibt aber, glaube ich, trotzdem dabei, dass der Standort Borussia Mönchengladbach sicherlich Bundesliga versprechen kann. Und Sie haben unter Max Eberl in den Anfangsjahren sehr viel rausgeholt. Da war der Glanz da.
Aber ich Können wir uns einigen, wenn ich sage hellgraue Maus?
Nee, würde ich also nicht sagen.
Ich hätte gerne jetzt ein paar Erdbeeren.
Dunkles
mit Sahne, weil ich fühle mich wie in Wimbledon. Ich bin wie so ein Tenniszuschauer.
Ich würde sagen, dunkelbraunes Fohlen,
so würde ich sagen. Und her und hin und her. Schön, ihr beiden. Das gefällt mir. Jetzt gucken wir mal auf die hellgraue Maus, auf das 3:2. Da sah es nämlich dann so aus, als würden sie das Ding drehen, nachdem sie zweimal in Rückstand gelegen sind zu Hause. Nochmal Robin Hack, Stefan. Musst du das Ding dann auch ziehen?
Ja, das ist so einfach gesagt, weil dann, die Kölner waren ja gut im Spiel und dann werfen sie natürlich oder gehen immer mehr Risiko, ist doch logisch, in der Offensive. Und dann weißt du als Spieler, wenn du in der 73. das 3:2 machst, du musst dein eigenes Tor jetzt verteidigen in der Hoffnung, dass das vierte noch machst, aber im Endeffekt geht ja den Köln volles Risiko und sie haben sich dann hinten raus doch noch belohnt, die Kölner. Also es ist nicht so einfach. So, das Sagen ist einfach, so wie du das gerade gesagt hast, hey, aber du hast ja auch nie gespielt.
Naja, das kann ich nicht widersprechen. Also ich habe gespielt, aber natürlich nicht so. Nicht auf dem Niveau und, schon gar, nicht, und schon gar nicht wie du, Stefan.
Ja.
Legende.
Ich glaube, du wärst besser geworden, wenn du an meiner Seite gespielt hättest.
Damals?
Ja, ich hätte dir viel beigebracht. Auf jeden
Fall. Das glaube ich auch. Ja? Ja. Auch übers Leben wahrscheinlich.
Das machen wir in der Pause.
Aber dann gucken wir noch auf das 3:3 der Kölner. In der 79. Minute, junger Kerl, Damien Downs, der vierte Mal eingewechselt in dieser Saison und wird dann ja, so zum kleinen Derby-Held aus Kölner Sicht. Aber gespielt toller, ist es super,
ja,
ne?
Toller Laufweg. Also er will ihn ja genau dahin haben. Und aus dem Winkel den ins lange Eck zu machen.
Ja, vor allem, wir haben vorhin über Harry Kane gesprochen, der einen schwierigen Ball verarbeitet. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein einfacherer Ball.
Nein, nö, da bin ich bei dir. Aber aus dem Winkel, das
super gemacht,
treffen, das ist schon außergewöhnlich.
Also super richtig gemacht, gutes Tor. Ja.
Erster Kontakt, super, Abschluss, super. Ja. Tolles Spiel. Was das bedeutet für den 1. FC Köln, werden wir abwarten müssen. Aber immerhin ein Punkt, den Abstand auf Mainz vergrößert. Und nach einer kurzen Pause kommt dann Alex Werle noch mehr zu Wort, weil wir sprechen über den VfB Stuttgart. Vom Relegationsteilnehmer, gerade noch in der Liga geblieben, Richtung Champions League. Wie ging das? Wird er uns hoffentlich einiges dazu verraten. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bei Stahlwerk Doppelpass auf Sport 1 aus dem Airport Hilton in München. Und Alex Werle freut sich schon, dass wir jetzt über den VfB Stuttgart berichten. Allerdings machen wir das mit unserer Rubrik So schaut's aus. Und du kennst das ja ein bisschen.
Ja.
Ja. Also, es ist alles gut in Stuttgart, aber so ein paar kleine Störgeräusche haben wir wahrgenommen. So schaut's aus. Ja.
Da spielt der VfB endlich wieder vorne mit. Und schon will sich ein Konkurrent aus Bayern den Erfolgstrainer unter den Nagel reißen. Doch daraus wird nichts. Denn seit Hoeneß auf der Bank sitzt, ist das Wort Abstieg aus dem schwäbischen Wortschatz gestrichen. Sportdirektor Wohlgemuth hatte letztes Jahr diesen Geistesblitz und hat Hoeneß quasi aus dem Hut gezaubert. Und jetzt? Vertragsverlängerung bis 2027 und eine klare Botschaft an die Bayern. Wenn ihr unbedingt den Hoeneß als Trainer wollt, dann musst du Uli selber auf Bank sitzen.
So geht's schon mal los, ja?
So schaut's aus. Als Alex Werle vor etwa 2 Jahren als Vorstandsboss in Stuttgart anfing, hing der VfB sportlich und finanziell schwer in den Seilen.
Über 80 Millionen Euro Corona-Umsatzverlust für den VfB Stuttgart sind ein Brett.
Doch beim Bohren dicker Bretter hat Alex Werle durchaus ein Näschen. Und mittlerweile hat der VfB nicht nur ein europataugliches Team, sondern auch wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Es gibt einen neuen Namenssponsor fürs Stadion, die MHP Arena. Und die Autostadt Stuttgart hat jetzt auch einen zweiten Investor aus der Automobilbranche. Porsche hat gut 10% der Anteile gekauft.
Der VfB wirft den Turbo an.
Und wie? Porsche-Vorstand Meschke hat gleich von 0 auf 100 in 2,7 Sekunden durchblicken lassen, dass man VfB-Präsident Klaus Vogt nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzenden haben will. So macht man sich Freunde. Und VfB-Fans haben schon für weniger protestiert. Die Botschaft an Porsche könnte also lauten: 10% Zahler, aber 100% Mitschwätze wollen. Das könnt ihr in Zuhause machen, aber et beim VfB. So schaut's aus. Das wird Alex Werle bestimmt irgendwie regeln, genau wie die bevorstehende Champions-League-Teilnahme. Bloß keine böse Überraschung erleben wie diese Saison Union Berlin. Einfach nur die Hausaufgaben machen. Der Trainer bleibt schon mal, riskante Top-Transfers sind nicht geplant. Eigentlich müssten nur die Leistungsträger an Bord bleiben, also zum Beispiel Guirassy und Führich. Und der VfB muss auch nicht jede Saison 13 Plätze besser abschneiden als davor. Next Mal, da langet auch 2 Plätze besser. So schaut's aus.
Alex, wie gelingt es euch, wie gelingt es dir, diese Euphorie zu leben, aber trotzdem realistisch und mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben?
Ich glaube, indem man klar kommuniziert. Und die Erwartungshaltung vor der Saison war, eine möglichst ruhige Saison hinzubekommen, dass man vielleicht ja, so 2-3 Spieltage vor Ende die 40 Punkte hat. Und dass das natürlich jetzt in die Richtung läuft, freut uns natürlich ungemein. Man darf aber auch nicht vergessen, wir hatten im Sommer 27 Transferaktivitäten. Also 17 Spieler haben den Verein verlassen oder wurden verliehen und 10 neue kamen dazu. Das heißt, war eher davon auszugehen, dass wir auch im Umbruch sind. Von daher heißt es jetzt eben, klar fokussiert zu bleiben, die restlichen 9 Spiele anzugehen und sich jetzt auch nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen Wunschszenarien, sondern wir wissen, wo wir herkommen und wir wissen, dass wir die 9 Spiele wirklich jetzt noch volle Fokussierung angehen müssen.
Was sind die Gründe dafür, dass jetzt diese Saison so übermäßig gut läuft, also dass man so deutlich über den eigenen Erwartungen ist? Was funktioniert oder was passt gerade so gut zusammen?
Ich glaube, sportlich hatten wir auch letzte Saison schon wirklich gute einzelne Spieler mit einer hohen Qualität. Sebastian, unserem Trainerteam, ist aber gelungen, daraus tatsächlich auch ein Team zu formen. Ne? Und natürlich der ein oder andere Spieler, der dazu kam, so ein bisschen Erfahrung auch dazu, ne? Mit einem Alex Nübel, mit einem Dennis Undav, aber auch mit Stiller. Das heißt, wir haben schon noch ein paar Spieler dazu geholt, die wirklich über Erfahrung fügen. Und dann ist es mit Sebastian auch gelungen, so Spieler wie Enzo Milo, der die letzten 2 Jahre vielleicht nicht so performen konnte, dann eben dann auch ja ins Team zu integrieren. Und ich glaube, das größte Plus eigentlich ist, es sind Automatismen ins Team gekommen. Jeder kennt seine Rolle, jeder weiß seinen Laufweg und nicht nur die 11 auf dem Platz, sondern auch die reinkommen. Und von daher hat da Sebastian einen sehr, sehr großen Anteil daran, aber auch Fabian Wohlgemuth, der mit seinem Team dann auch in der Transferphase wirklich sehr viel kluge Entscheidungen getroffen hat. Und ich glaube, zusammen haben wir ein bisschen Ruhe reinbekommen.
Eine sehr junge Mannschaft, Toni, die jetzt auf Position 3 stehen. Sind die da zu Recht? Also ich will darauf raus, ist die Qualität in der Mannschaft wirklich so hoch?
Ich packe gleich mal die 3 Euro und sage, die Tabelle lügt nicht.
Ah, du bist ein Guter.
Man musste ein bisschen Angst haben um den VfB Stuttgart. Alex weiß es, im Sommer sind Leistungsträger gegangen mit Mavropanos, mit Sosa und mit Endo. Und wenn man sieht, wie die Positionen dann auch vor allem mit Fantasie wieder befüllt wurden, muss man letztendlich sagen, der Verlauf der Saison spricht ganz klar für die Idee und für die Philosophie des Trainers, der da einen Teamgedanken geschaffen hat, der einzelne Spieler besser gemacht hat. Wir haben über Maxi Mittelstädt zum Beispiel gesprochen, der bei Hertha eigentlich Mitläufer war, mehr oder minder. Aber der hat sich jetzt unheimlich entwickelt auf der linken Seite. Führich ist in die Nationalmannschaft gekommen. Carazo hat nochmal einen Sprung gemacht. Weil wenn man dann auch die Idee des Fußballs sieht, Sebastian Hoeneß hat es geschafft. Ich habe das letzte Spiel gegen Hoffenheim in der vergangenen Saison am 34. Spieltag kommentiert. Sehr viel Ruhe reinzubringen, gerade auch nach diesem 1:1, wo dann klar war, es geht in die Relegation, hat er gesagt, nee, der Fokus für uns also alles ruhig bleiben. Wir schauen nur auf die Relegation. Und dann sind sie über den HSV hinweggefahren. Und ich glaube, diesen Schwung haben sie mitgenommen. Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel vor allem die Veränderungen in der Philosophie anschaut, dass der VfB in der vergangenen Saison tiefer gespielt hat. Jetzt ist das Passtempo höher, das Spieltempo ist höher, die Pressen höher. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Tor von Guirassy sieht, einfach nur diese von Karasor, der Pass aus dem Mittelfeld, der erste Kontakt, wie er die erste Linie überläuft und sofort den Ball spielt. Und das sind die Automatismen, die Alex angesprochen hat, dass Guirassy dann auch weiß, in welchem Moment er laufen muss. Und die Mannschaft wächst. Von
die Bewegung von Karasor ist natürlich auch super.
Die jetzt meine ich, genau. Ja,
und dann
sofort diesen Pass zu spielen. Und wenn sie dann halt, und das ist logisch, wenn du dann in so einem Rausch bist wie in der Saison und dann so einen Stürmer hast und vor allem auch mit Dennis Undaf einen nachlegen kannst, der mit ihm spielen kann oder für Guirassy, als er verletzt war, da passt einfach alles zusammen.
Weil ist der VfB wieder da, wo er eigentlich hingehört?
Ja. Wir reden so viel von Tradition, die hat der VfB und sie sind in ruhiges Wasser geraten. Also es gab ja Zeiten, Jahre, so vor 2019, da war ja das Bäumchen-Wechselspiel des Präsidenten und des Sportdirektors von Reschke zu Mislintat und von Vogt und von Dietrich und von, du wusstest ja gar nicht, wer hatten gerade das Sagen dort. Das ist anders, seit Alex da ist. Und der hat auch dieses glückliche Händchen, mit Fabian Wohlgemuth, einen Sportdirektor zu holen, den ich mal in Berlin kennengelernt habe, der auch trinkfest ist, was ihm mir noch sympathischer
gemacht hat. Ganz wichtiger, Aspekt, den du da reinbringst.
Und ja, aber auch, wo er war, gute Arbeit gemacht hat, in Kiel oder in Paderborn. Der hat ja das von der Pike auf gelernt. Und für mich die größte Tat ist, dass sie zwei Automobilsponsoren haben, Mercedes und Porsche. Das wäre so, wenn Bayern Erdinger und Paulaner hätte. Also eigentlich was gar
BMW
nicht geht.
Und Audi.
Ja.
Mir hat mal ein Ex-Spieler vom VfB Stuttgart vor, glaube ich, 15, 16 Jahren gesagt, also was die Möglichkeiten in Stuttgart angeht, wenn man da ein bisschen größer denken würde, wäre der VfB ständig vorne mit dabei. Jetzt ist es dann irgendwann mal nach 15, 16 Jahren tatsächlich passiert, dass man und Mercedes an einen Tisch gebracht hat, dass man einfach diese Ressourcen nutzt für den Verein.
Und Sie haben ja selber Ihren Werbespruch gehabt, die Schwaben können alles außer Hochdeutsch. Aber wer kann in der Bundesliga noch Hochdeutsch? Also ihr könnt alles.
Du auch nicht. Aber man muss ja auch sagen, dass vieles, was wir jetzt gerade hier besprechen, auch ein Risiko war. Toni hat es gesagt, die drei Leistungsträger weg im Sommer. Dann holst du Nübel, der ein großes Torwarttalent immer schon war, aber der in der Bundesliga bisher auch noch nicht so geliefert hat und dann über die Auslandsstation in Monaco da war. Amthon, der, wo viele gesagt haben, der ist eigentlich zu ruhig als Kapitän. Mhm. Du hast es gesagt, Mittelstädt, eher ein Mitläufer beim Absteiger Hertha BSC. Stiller hast du aus Hoffenheim geholt. Komischerweise, warum die den überhaupt haben gehen lassen. Wagnumann war beim HSV ständig verletzt gewesen. Dann Guirassy, wo du gesagt hast, naja, vielleicht ist der auch schon weg. In Köln beim ersten Anlauf damals eigentlich als
hat's nicht funktioniert,
zu leicht befunden worden. Dann holst du Undaf, wo jetzt alle sagen, ja, den Undaf hätte man holen können. Der hat vor 4 Jahren noch in Meppen in der dritten Liga gespielt. Das passt alles wunderbar zusammen. Mhm. Und es sind ja manchmal nur Mühe, dass das auch in eine andere Richtung läuft. Aber was mir imponiert, ist, wie Sebastian Hoeneß das macht, den ich damals schon bei der zweiten Mannschaft der Bayern in der dritten Liga gesehen habe, der lässt so einen technisch anspruchsvollen Fußball spielen. In Hoffenheim ist ihm das auch zumindest eine Halbserie gelungen. Da konnte er den Abwärtstrend dann nicht stoppen. Und Glückwunsch, dass ihr den gebunden habt. Ich würde sagen, wenn der VfB Zweiter wäre und die Bayern Erster, dann hätten die Bayern nach guter alter Manier ihn losgeeist. Jetzt lassen sie ihn noch ein bisschen im Ländle gedeihen wahrscheinlich.
Wie ist das eigentlich geglückt, Sebastian Hoeneß zu halten? Ist das schwierig gewesen oder war das irgendwie folgerichtig? Weil natürlich ist der Name immer auch im Kontext des FC Bayern, dieser vakanten, im Sommer vakanten Trainerposition genannt worden.
Ich glaube, als der Sebastian letztes Jahr anfing und wir auf Platz 18 standen, haben wir gesagt, wir wollen hier was entwickeln. Selbst wenn wir runtergegangen wären, hätten wir dann das Ziel wieder vorgegeben, natürlich aufzusteigen mit ihm zusammen. Mhm. Und das ist eine Strecke, die wir zusammen jetzt verbringen wollen. Das haben wir schon im April letzten Jahres gesagt. Und daran haben wir uns auch beide erinnert. Und von daher waren die Gespräche, muss ich sagen, wirklich
tolle Gespräche, auch von Vertrauen geprägt. Ne? Es kam nichts raus. Es hat vielleicht den einen oder anderen Journalisten ein bisschen geärgert, dass wir das dann an einem Freitagmorgen dann veröffentlichen konnten und keiner hatte irgendwie eine Information. Aber das spricht dann eben auch für uns und für die Geschlossenheit zwischen Fabian, Sebastian und mir. Und von daher, das waren wirklich ganz angenehme Gespräche, auch mit Dieter Hoeneß. Und von daher haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt in den nächsten Jahren vor, das zu stabilisieren. Klar wollte er auch von uns auch wissen, wie planen wir die nächsten ein, zwei Spielzeiten dann auch, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, was wollen wir investieren. Man darf ja nicht vergessen, wir kommen.
Das ist ja interessant, weil das, was den Sebastian Hoeneß interessiert, das interessiert mich auch. Also wie plant ihr denn und wie viel Geld habt ihr denn zur Verfügung?
Ja genau, aber mit dem Sebastian spreche ich da sehr gerne drüber.
Mit dir weniger. Mir nicht, ja?
Mit dir weniger, das ist halt so. Aber er war wirklich immer ganz klar. Also wir haben Anfang des Jahres zum ersten Mal gesprochen und es war immer ganz klar. Und auch als dann Tuchels Entscheidung klar war und dann viele Gerüchte aufgekommen sind, da gab es also überhaupt gar keine Bewegung in irgendeine Richtung. Und von daher, das wissen wir sehr zu schätzen.
Haben die Bayern denn mal angeklopft?
Er weiß aber auch, glaube ich, was er an uns hat. Ne? Und von daher wollen wir eben jetzt diese Entwicklung fortsetzen mit seinem Trainerteam zusammen. Und ja, es waren wirklich gute Gespräche.
Haben die Bayern denn angeklopft?
Bei uns nicht, nee.
Nee. Und hat er was erzählt?
Nee.
Hat der Dieter?
Nee.
Nee, auch nicht.
Okay. Also ich muss mal sagen, diese Vermutungen, ich habe von Anfang an war ich sicher, der wird nicht zu Bayern gehen. Mhm. Das kennt doch jeder, die ganze Verwandtschaft kommt an Weihnachten und dann bist du so froh, wenn die wieder weg sind.
Jetzt bin ich gespannt, wie du das noch rundkriegst gleich.
Und wenn ich mir vorstelle, ich muss zu wichtigen Gesprächen zu Onkel Uli gehen, da kann ich doch nicht selbstständig ein Bundesliga-Trainer werden, der Sitz und Stimme und Ansehen hat. Das muss er schon selber machen.
Er hat doch einen guten Berater mit seinem Vater, mit Dieter.
Ja, ja, das ist ja nur Blutsverwandtschaft, nur ganz echte. Na, ich meine das wirklich so. Ich war sehr sicher, dass er den Schritt nicht macht aus diesen Gründen. Dann musst du selbstständig werden. Und jetzt hat er den Verein, der ihm das alles bietet. Der wäre doch bescheuert, wenn er das verändert hätte.
Und du hast auch immer gesagt, Stefan, ne? Er müsste eigentlich die Station VfB Stuttgart noch weiter nutzen für sich, für sein Wachstum als Trainer.
Auf jeden Fall für seine Entwicklung, aber auch für die Entwicklung des Teams. Und ich glaube, ihr seid jetzt eine Einheit geworden. Und es wäre wirklich schade, wenn Sebastian gesagt hätte, ich verlängere nicht oder möchte den Verein verlassen, weil der Verein hat ihm ja auch das Vertrauen gegeben. Und jetzt ist so ein bisschen Zurückzahlen. Und das entwickelt sich und ich glaube, das sehen die Spieler auch. Die Bereitschaft dann zu zeigen, wir gehen den Weg in den nächsten Jahren wirklich zusammen. Ich finde das fantastisch. Also diese Unterschrift, muss ich sagen, ist eigentlich die wichtigste für den VfB in den letzten Jahren.
Es ist vor allem auch ein Zeichen an die Spieler.
Ja. Ganz kurz, Toni. Stefan, du hast ja auch deine T-Online-These in die Richtung verfasst, dass du sagst, okay, jetzt ist die Situation, wie sie ist. Jetzt muss das aber auch mitgenommen werden. Jetzt müssen die Spieler und auch die Verantwortlichen das Ganze auch in die richtige Richtung drehen. Also für den VfB geht es darum, auch in der Champions League etwas Erfolgreiches weiterzuführen. Also du gehst davon aus, sie schaffen die Champions League. Da sehe ich die Spieler in der Pflicht. Aber auch die Verantwortlichen sind gefordert, die Mannschaft zusammenzuhalten. Und diese Unterschrift des Trainers, die Planungssicherheit auch für Spieler. Und wir hören ja von allen, dass das Verhältnis Trainer-Mannschaft absolut intakt ist, dass die Mannschaft ihm folgt. Wie wichtig ist es auch für euch, für Fabian Wohlgemuth und für dich, um ja, Schlüsselspieler, über die wir schon teilweise gesprochen haben, auch zu halten und länger zu halten?
Extrem wichtig. Und das verstehe ich auch, dass die Spieler natürlich wissen wollen, wie ist die nächste Saison in der Planung. Und von daher war das nach innen ein ganz, ganz wichtiges Signal an alle, die vielleicht auch planen, den Verein zu verlassen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was genauso wichtig ist, natürlich sind wir jetzt schon auch in Gesprächen mit Spielern, die dazukommen werden. Und auch die möchten natürlich wissen, in welches Spielsystem kommen sie rein, mit welcher Philosophie wird gespielt, können sich darauf verlassen. Und von daher war das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, nach innen, aber auch nach außen.
Wie sieht die Situation aus bei Guirassy? 21 Tore geschossen. Es gibt diese Klausel, das ist auch kein Geheimnis mehr. Er hätte auch im Winter schon gehen können, wenn er das gewollt hätte. Wie optimistisch bist du, dass er auch weiter sich für den VfB entscheidet und weiter seine Tore am Vasen schießt?
Ich bin da optimistisch. Ich war so im Winter, ich meine, was ich schon alles gelesen habe, wo er überall unterschrieben hat und da hat man gesehen und da war die Familie weg und die Wohnung war gekündigt und alles. Nee, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ihm in die Augen geschaut. Ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger. Da kam er als 20-Jähriger damals zum 1. FC Köln. Und er war immer klar. Ne? Mhm. Und genauso letzten Sommer war auch für viele logisch, er wird wechseln. Und ich glaube, der Serou weiß ganz genau, was er bei uns hat. Er ist wirklich der Unterschiedsspieler mit seinen 21 Toren. Die Fans lieben ihn, als er wie das erste Mal eingewechselt wurde nach langer Zeit, nach dem Afrika Cup. Das Stadion, wirklich, es war eine Emotion, als ob du gerade das entscheidende 3:0 in der 88. Minute geschossen hast. Also von daher weiß er genau, was er an uns hat. Er weiß auch ganz genau seinen Stellenwert im Team. Ne? Also sind ja da auch ganz viele auch Freundschaften entstanden. Und von daher bin ich da auch zuversichtlich, dass er weiß, was er an uns hat. Und dass wir, wenn wir uns international qualifizieren sollten, dass er dann vielleicht auch nochmal Lust hat, mit uns eine Saison zu spielen.
Bei Dennis Undaf ist es ja so, der ist ausgeliehen von Brighton und Hove Albion. Der hat euch eigentlich auch über diesen Afrika-Cup richtig geholfen. Er hat da performt, getroffen, ist Nationalspieler bzw. klopft ans Türchen zur Nationalmannschaft. Und ihr könnt ihn kaufen. Ihr könnt ihn kaufen, glaube ich, für 20 Millionen. Wie weit seid ihr da?
Summe weiß ich es gar nicht.
Doch. Doch, du weißt es nicht.
Müsste mal im Vertrag nachschauen. Aber natürlich sind wir da auch mit ihm und aber auch mit seinen Beratern natürlich im Gespräch. Hat eine tolle Quote, hat auch 14 Tore geschossen und ist auch für die Mannschaft ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch in der Kabine. Er ist einfach ein super positiver Typ, der da auch nochmal eine andere Schwingung mit reinbringt. Und von daher sind wir da natürlich auch im Gespräch und auch da. Bin ich jetzt mal schwäbisch verhalten, optimistisch.
Ja, sehr gut. Und Stefan, einige Schlüsselspieler, die dich auch schon die ganze Saison begeistern, sind ja schon länger unter Vertrag. Ja? Anton oder Führig jetzt verlängert. Also das ist eine junge Mannschaft. Und ganz egal, wenn der eine oder andere vielleicht noch geht, ist die Basis gut genug, um auch, wir haben ja am Anfang auch unsere Frage der Woche in die Richtung gestellt, ist das nachhaltig, dieser Erfolg des VfB, um eben nachhaltig auch sich in der oberen Tabellenhälfte oder im oberen Drittel zu positionieren?
Also es ist ja das jüngste Team in der Bundesliga, 25 Jahre Altersdurchschnitt. Das spricht ja schon mal dafür, wenn du den Kader auch zusammenhältst, dass es eine erfolgreiche Zukunft sein wird. Ich glaube, ja, weil man die Handschrift von Sebastian Hoeneß und seinem Trainerteam ganz klar erkennt. Die Philosophie, so wollen wir Fußball spielen, ist ein mutiger Fußball. Du hast das sehr gut erklärt in den Punkten. Wichtig ist, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Und wenn sie zusammenbleibt, bin ich mir ganz sicher, dass VfB Stuttgart stabil in den nächsten Jahren oben in der Bundesliga mitspielt und auch für Furore sorgen kann international.
Wir sprechen gleich weiter über den VfB Stuttgart mit Alex Werle. Natürlich auch über die Frage, was passiert mit dem Geld, was reinkommt. Ja, der neue Investor Porsche hat ja die erste Tranche überwiesen. Insgesamt sind es 40 Millionen. Man hat ja auch schon mal in der Vergangenheit des Vereins durchaus Fehler gemacht. Geld, sagen wir mal, zu viel in Beine und zu wenig in nachhaltige Projekte gesteckt. Und natürlich geht es auch um den Aufsichtsrat. Wir suchen immer noch einen Sportvorstand. Es gibt noch ein paar Themen, den wir hier mit dem VfB besprechen und um den VfB und eben mit Alex Werle. Nach einer kurzen Pause geht es weiter hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Wir fliegen rein ins Airport Hilton. Hier ist Ayo von Adeln. Und unsere Runde, wir sind beim VfB Stuttgart. Alex, wir haben schon ein paar Personalien besprochen. Eine wichtige ist sicherlich die Torhüterposition. Alex Nübel ist ja immer noch beim FC Bayern unter Vertrag, ist ein Leihspieler. Wie sieht es da aus, dass er länger oder längerfristig beim VfB bleiben kann?
Wir müssen erstmal Bayern München fragen. Ne? Denn,
ja, aber das macht ihr doch bestimmt,
oder? Das liegt ja erstmal in der Hand von Bayern und wir müssen mit dem Alex da klar sein und wenn sie klar sind, dann können wir auch ins Gespräch gehen. Aber die Schrittfolge müssen wir leider einhalten.
Aber ihr seid mehr als willens, mit ihm weiterzumachen, weil ihr zufrieden seid, sehr zufrieden seid?
Klar, Alex ist ein super Typ, ne? Und er ist in kürzester Zeit wirklich auch zum Publikumsliebling geworden. Also die Nübel-Rufe sind ja legendär, wenn er eine Flanke abfängt. Also von daher natürlich wollen wir mit ihm gerne weiterarbeiten. Aber erstmal muss Bayern München, Alex Nübel müssen das klären.
Okay. Die Champions League, die möglicherweise erreicht wird, würde wahnsinnig viel Geld bringen. Und es ist ja in dieser Saison sogar möglich, dass 5 deutsche Mannschaften in die Champions League kommen. Warum das so ist, erklärt uns und Ihnen Katar nochmal.
Das hat mit der anstehenden Reform der Champions League zur kommenden Saison zu tun. Denn aktuell sind es ja 32 Mannschaften, die an den Start gehen. Und ab der kommenden Saison sind es dann 4 mehr, also 36. Und bei diesen 4 neuen Plätzen, da werden 2 an genau die Ligen verteilt, die in der aktuellen Saison im Europapokal am besten abschneiden. Und da können wir uns zusammen mal angucken, wie da die Punkteverteilung, wobei ich da ehrlich gesagt nicht so richtig drauf eingehen möchte, das ersparen wir uns an dieser Stelle, aber eben auf das Ranking eingehen möchte. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Italien, Deutschland und England. Das heißt, wir sind aktuell auf Platz 2 und der würde eben in der kommenden Saison für einen weiteren Champions League-Platz berechtigen. Das heißt eben auch, solche Spiele wie jetzt der Bayern gegen Lazio Rom, eine italienische Mannschaft, hilft natürlich auch bei diesem Ranking. Es hat nicht so sehr geholfen, dass dann die Leipziger gegen Real Madrid rausgegangen sind, aber auch, dass der SC Freiburg gegen West Ham gewonnen hat. Auch das hilft eben dann an dieser Stelle. Insofern, der VfB Stuttgart auf Platz 3 aktuell hat nicht nur diesen einen Rangpuffer, den 4. nämlich, sondern möglicherweise, wenn es weiterhin so gut läuft, noch einen weiteren. Klingt doch gut.
Klingt absolut gut. Und Alex, ich weiß, dass du natürlich jetzt nicht die große Attacke auf die Champions League-Plätze aufrufen wirst.
Trotzdem, kennst mich sehr gut.
Ja. Trotzdem, was würde es eine Champions League-Qualifikation finanziell für den VfB Stuttgart bedeuten?
Ja, signifikante Mehreinnahmen, ne? Ja. Weil wir haben natürlich...
Von was sprechen wir da? Also
ja, es sind ja dann durch die neue Reform sind es ja 8 Gruppenspiele. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die MHP-Arena dann meistens ausverkauft
ist. Ja, aber es gibt ja auch garantiertes
Geld. Dann hast du eine Stadtprämie, dann hast du noch über einen Koeffizienten, du hast einen Marktpool, du kriegst dann natürlich auch noch Punktprämie, also pro Unentschieden oder pro Sieg. So dass man dann in Summe von der Umsatzgestaltung ungefähr über 40 Millionen spricht, jetzt für die Gruppenphase, hängt aber wie gesagt auch davon ab, wie weit man dann eben entsprechend auch kommt. Und was du dann an Prämien und an sonstigen Ausgaben noch hast, also welcher Ertrag dann hängen bleibt. Aber klar, wir machen ungefähr 200 Millionen Euro Umsatz und da sind dann 40 Millionen eben Sonderumsatz. Schon eine Hausnummer, ne? Aber wie gesagt.
Reicht fürs linke Bein von Harry Kane.
Ja, nicht ganz wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Aber das ist genau eigentlich der Punkt, Toni. Die Frage ist jetzt, also es ist eh ja schon Geld reingekommen und kommt noch Geld rein. MHP ist der Namenssponsor fürs Stadion. Es gibt noch einen weiteren Sponsoring-Beitrag, den sie leisten. Porsche hat Anteile gekauft, also es kommt Geld rein. Möglicherweise durch die Champions League noch mehr. Wie müsste der VfB das optimal nutzen, um nicht vielleicht Fehler zu machen, die sie in der Vergangenheit schon mal gemacht haben?
Ja gut, erstmal, Alex hat es ja gesagt, erstmal ist Ruhe wichtig und Kontinuität. Wenn man sich jetzt die Historie anschaut mit mittlerweile, glaube ich, den letzten 10, 11 Jahre, 18 Trainer, das spricht nicht unbedingt irgendwie für einen klaren Plan. Davon war, glaube ich, Pellegrino Matarazzo 3 Jahre drin und Hannes Wolf 1,5 Jahre. Also sonst waren das ja wirklich wilde Zeiten. Aber so wie ich das vernommen habe, wird ja das Geld von Porsche nicht unbedingt mit reinfließen in die Kaderplanung. Aber man hat mit den eventuellen Champions League-Millionen durchaus Argumente für neue Spieler oder die Leihspieler, die da sind. Sprich ein Dennis Undaf. Ich glaube, wer möchte nicht Champions League spielen? Stefan, du weißt es. Ich habe es nie gemacht. Thomas und ich waren mal Medienmeister.
Deutscher Meister
und Medien-Europameister zusammen.
Was im Skat oder was?
Nein, im Fußball. Nein.
Was ist denn mit dir jetzt los hier?
Sag mal.
Der überragende Zehner und ich war der Kapitän, wenn ich das sagen darf.
Aber wer
und wer war da noch dabei? Das Team von der Bäckerblume oder so?
Nein. Das war dein ehemaliger Arbeitgeber. Wir haben also alles geschlagen, ja, was Rang und Namen hatte. Und am Ende Bergomi und Paolo Rossi, Gott hab ihn selig, in Italien, in Verona. Also, Waldi, bitte.
Die habt ihr auch geschlagen?
Die haben wir auch geschlagen.
Ja. Philipp Hugh.
Damals. Ich werde dir das Foto beim nächsten Mal mitbringen.
Ja, aber da möchte ich auch Beweise. Also das kann ja jeder hier irgend sowas behaupten.
Ja, gut, ja, und ein Promille-Test von den beiden. Ja.
Nein. Aber eins, wenn ich, vielleicht...
Also, lass kurz einmal...
Nein, aber es ist mir an der Stelle wichtig, das mal einzuordnen. Ja, bitte. Denn es ist ja schon so, das ist einfach auch die Realität, auch wenn viele schon Corona weit weg im Gedanken haben. Corona hat den VfB Stuttgart nahezu 100 Millionen Euro Umsatz gekostet. Wir haben dann in den Umbau der Arena investiert, im Kontext der Europameisterschaft.
Die jetzt bald fertig wird.
MAP-Arena ist ja jetzt gegen Heidenheim, wenn wir zum ersten Mal dann wieder vor 60.000 spielen. Hat in Summe aber dann auch 170 Millionen gekostet, der Umbau. Und wir haben einen großen Teil davon dann auch übernehmen müssen, sodass ein großer Teil natürlich der Porsche-Millionen in Anführungszeichen dann auch logischerweise in die Konsolidierung gehen. Weil ohne das wäre es schwierig geworden für den VfB. Das darf man nie vergessen. Das ist das eine. Und das andere ist aber natürlich, dass wir in der Mittelfristplanung denken müssen. Das heißt, wenn wir jetzt Sondereinnahmen haben, dann werden wir sicherlich auch ein bisschen mehr investieren, aber immer nur so investieren, dass wir für eine Folgespielzeit, wo wir dann eventuell nicht mehr europäisch dabei sind, auch ein ordentliches Ergebnis erzielen müssen. Und diese Balance musst du halt einfach...
Entschuldigung, Florian, aber siehst du, wie man mit Wörtern etwas gestalten kann? Der Alex sagt jetzt, das sind Sondereinnahmen, wenn wir in die Champions League kommen. Zu Recht, weil da fließt ja Geld.
Ja.
Die Bundesregierung sagt Sondervermögen, meint damit aber Schulden machen. Das ist der Unterschied.
Aber da anders, ja genau.
Nein, aber es geht wirklich darum, tatsächlich, und das ist auch eine Herausforderung für uns. Wir wollen natürlich wettbewerbsfähig sein, dann auch in der nächsten Saison. Müsst
wettbewerbsfähige Gehälter.
Und du hast natürlich müssen einen breiteren Kader natürlich für drei Wettbewerbe dann auch konstruieren. Aber genau so, dass du halt davon ausgehen musst, dass wir dann in der Spielzeit 25, 26 eben keine Sondereinnahmen haben und wir uns die Ausgaben immer noch leisten
können. Wie viel habt ihr gelernt aus den Fehlern, die durchaus gemacht wurden in der Vergangenheit?
Also ich habe ja zwischen 2003 und 2013 war ich ja auch 10 Jahre beim VfB und habe 3 Champions League Teilnahmen erleben dürfen und glaube 4 Europa League Teilnahmen. Und da ging es ja in der Planungsphase um ähnliche Fragestellungen. Aber das ist das Gute, glaube ich, in der Kombination auch Fabian und Sebastian. Die denken dann schon auch ein bisschen mittelfristiger. Auch Sebastian, das muss man sagen, also nicht nur die kurzfristige Brille, sondern das ist ein sehr, sehr angenehmes Miteinander und von daher werden wir auch Lösungen finden.
Aber Flo, was ich gerade nur sagen wollte, das ist ja genau das Problem. Wenn du jetzt als VfB zum Beispiel Dritter wirst, dann sagen ja alle, okay, wir müssen erstmal die Verträge verlängern, das wird ein bisschen was kosten.
Haben wir ja schon gemacht.
Ja, auch einige schon, aber vielleicht wird der ein oder andere auch noch Begehrlichkeiten haben. Dann wirst du sagen, lass die Mannschaft doch so zusammen, weil sie hat sich das ja erarbeitet, sie harmonisiert. Dann sagen andere wahrscheinlich, du hast es gerade gesagt, 3 Wettbewerbe, wir müssen ein paar Spieler dazu kaufen. Ich habe jetzt mal geschaut, 2007, als der VfB Meister geworden ist, dann später gespielt hat in der Champions League, da kamen Leute wie Baştürk, dann kamen irgendwann waren Thomasson da, also teure Leute, das hat sich aber nicht amortisiert, ihr seid in der Vorrunde ausgeschieden, es waren wahnsinnig hohe Gehälter, die da waren, damals war, glaube ich, Horst Held hat die Verträge gemacht. Und danach bist du irgendwann nicht mehr auf diesem Niveau permanent eingelaufen. Das heißt dann, dass du auch, das ist auch natürlich eine Chance für euch, aber es ist natürlich auch eine Gefahr, wenn du diesen sportlichen Erfolg nicht wiederholen kannst mit einer Gehaltsstruktur im Kader, die gestiegen ist.
Ich glaube, das beste Beispiel hier ist Union.
Ja, was heißt das Beste?
Ja, das ist das beste Beispiel. Union Berlin sind letztes Jahr sensationell in die Champions League eingezogen, haben dann aber unfassbare Gehälter auch bezahlt, haben Bonucci gekauft, haben die Struktur im Team komplett verändert. Und dann war es eben nicht mehr diese Einheit, die sie im Jahr davor waren und sind abgestürzt. Und Gefahr, Abstiegskampf würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber sind in so einen Strudel rein. Und ich glaube, für den VfB ist es einfach wichtig, diesen Kader einfach echt zusammenzuhalten. Das ist das A und O für den VfB Stuttgart. Und in der Breite vielleicht minimal zu ergänzen, damit du auf diesen 3 Hochzeiten tanzen kannst. Aber ich glaube, Union ist ein gutes Beispiel, wie man das nicht machen soll.
3 Hochzeiten tanzen kostet, und zwar genau 3 Euro.
Ja, habe ich nicht mehr.
Na ja, gut, also Hälfte von mir. Nächste Woche werden wir auch ein bisschen hier in der Sendung über Union sprechen. Da ist Oliver Ronach bei uns.
Ich denke gerade drüber nach, wie du gesagt hast, 3 Hochzeiten kosten. Stimmt.
Willst du uns wieder was erzählen? Hat aber ein Beispiel vielleicht
Union ist eins, aber ein anderes könnte Eintracht Frankfurt zum Beispiel sein, die sich ja auch so sukzessive entwickelt haben und so in einer Schublade gelandet sind unter den 3-4 Top-Mannschaften. Ist das eine Möglichkeit oder ist das...
Also Eintracht Frankfurt würde ich gern tauschen. Die haben einen Pokal gewonnen, die haben einen Europapokal gewonnen. Also das ist ja schon eine Erfolgsstory gewesen, definitiv.
Aber man kann die Standorte ein bisschen vergleichen, Wirtschaftskraft, Stadiongröße und auch so die Entwicklung von Eintracht ist ja durchaus vielleicht auch was, woran man sich orientieren kann. Oder liege ich da völlig falsch?
Also an den Titeln orientiere ich mich gern, aber wie gesagt, wir wissen wirklich auch, wo wir herkommen im letzten Jahr. Und natürlich ist unser Ziel in der Mittelfrist betrachtet, in den nächsten 3 Jahren auch eine stabile Bundesliga-Saison zu spielen, gar keine Frage. Und dann vielleicht auch, dann ab 26 vielleicht auch andere Ziele zu formulieren. Aber die Zeit benötigen wir. Ich habe immer gesagt, als ich hier angetreten bin vor 2 Jahren, wir benötigen Ruhe, Kontinuität und aber auch ein Stück weit eine finanzielle Stabilität, um das umsetzen zu können, was wir eben an Zielen dann auch vorgeben.
Eine Position ist ja immer noch vakant. Sportvorstand. Du bist der Vorstandsvorsitzende, Fabian Wohlgemuth ist der Sportdirektor, der Trainer Sebastian Hoeneß. Dieses Dreigestirn scheint gut zu funktionieren. Ja. Wann ist da mit einer Entscheidung zu rechnen und wann wird Fabian Wohlgemuth Sportvorstand?
Das ist die Aufgabe des Aufsichtsrats, weil der Vorstandsvorsitzende verhandelt nicht den Vertrag mit dem Sportvorstand, was auch gut so ist. Aber ich habe mich ja dazu schon häufiger geäußert. Der Fabian hat ja schon bei Paderborn und bei Kiel dann auch als Geschäftsführer Sport eben diese Organverantwortung übernommen. Und ich träume das auch 100% zu. Mhm. Und am Ende muss es aber der Aufsichtsrat entscheiden. Und ich bin da aber auch ziemlich sicher, dass die Damen und die Herren die richtige Entscheidung im Sinne des VfB treffen werden.
Wie siehst du das, Stefan? Wenn jetzt jemand von außen dazu käme, also es gibt ja im Aufsichtsrat werden Namen diskutiert, die Schatzi Alexiou, der beim DFB Verantwortung hatte, ist da im Gespräch. Jochen Sauer, der hier den Bayern Campus leitet, ist ein Name, der genannt wird. Würdest du befürworten, dass dieses Dreigestirn beieinander bleibt und man Fabian hochzieht auf die Position Sportvorstand? Oder wie siehst du das?
Ich gehe mal davon aus, dass es darauf hinauslaufen wird. Das hat er ja schon durchblicken lassen, hat die Erfahrung in Paderborn und Kiel gesammelt.
Aber er hat ja gesagt, er hat da nichts zu melden. Das macht alles der Aufsichtsrat.
Das sagt er mir ja gleich in der Werbepause,
wie es wirklich ist. Sagst du es mir dann auch?
Dann sage ich dir das und dann besprechen wir das nächste Woche.
Aber warum sollte man jetzt, Fabian Wohlgemuth macht ja echt einen herausragenden Job. Ne? Ja. Also das muss man ja auch mal sagen. Wenn du jetzt jemanden nimmst von außerhalb und setzt ihm den vor, damit würdest du das ja vielleicht sogar ein bisschen untergraben. Also
ja, aber bei Bayern München mit dem Christoph Freund ist ja auch so ein bisschen, vielleicht nicht in den Positionen, aber ist ja auch so, sie haben jetzt den Max Eberl dazu geholt. Die werden schon erfolgsorientiert zusammenarbeiten und zusammenarbeiten müssen. Das würde bei VfB Stuttgart auch passieren.
Aber Stefan, das ist der einzige Unterschied ist ja, man hat ja auch Christoph Freund, der in Salzburg hervorragende Arbeit geleistet hat, hat man hierhin geholt. Der konnte aber natürlich, obwohl man hört, dass er gut bislang arbeitet, der konnte ja noch nicht so große Fußstapfen hinterlassen, wie ich das jetzt eigentlich bei Fabian Wohlgemuth empfinde. Und wenn jetzt jemand wie Max Eberl dazukommt, dann wird sich das irgendwie ein bisschen einarbeiten müssen mit der Aufgabenteilung.
Und aber große Fußstapfen finde ich schon, hat Haaland entdeckt und so weiter, hat die gefördert, hat ja diese Philosophie auch der jungen Spieler und deswegen ist er bei Bayern München, um das vielleicht auch hier fortzuführen. Ich denke, dass wenn beide ein Ziel haben und sich verstehen, warum soll das denn nicht funktionieren?
Ich glaube auch, dass der Christoph Freund wusste, dass noch einer kommt.
Ja, natürlich
wusste er das. In dem Bewusstsein.
Ja, aber lass uns zum VfB zurück.
Ja, und das ist aber in dem Falle eine andere Gemengelage.
Ja, aber wir dürfen das jetzt nicht zu kompliziert machen.
Es wird der Fabian und tschüss.
Das ist zu kompliziert.
Ja. Für wen? Für dich?
Ja. Nein. Nein, nicht für mich. Für meine Mutter, die guckt zu.
Grüße.
Ja. Sie sagt nachher wieder, was hast du da gesagt?
Was war das denn? Ja. Aber das sind so die Themen, die noch so ein bisschen im Hintergrund sind. Genauso natürlich auch die Zusammensetzung Aufsichtsrat. Auch da gibt es Diskussionen, dass der Präsident nicht unbedingt in Zukunft auch weiter Aufsichtsratsvorsitzender sein muss. Aber Katharina kann uns das Ganze noch ein bisschen genauer erklären, was da der Hintergrund ist. Da spielt natürlich auch der neue Investor eine Rolle.
Alexander Werler schmunzelt schon. Bin gespannt gleich.
Dein Lieblingsthema.
Lehrstunde mit Katharina. Bin gespannt.
Ja, Porsche ist eingestiegen. Das haben wir heute schon mehrfach gehört als Investor. Und als es da um die Verhandlungen ging, soll Porsche schon relativ früh auch angekündigt haben, hey, wenn wir das mit euch gehen, diesen Weg mit euch gehen, dann wollen wir eben, dass genau diese zwei Ämter nicht mehr aneinander gekoppelt sind. Also die Vereinspräsidentschaft und auch der Aufsichtsratsvorsitz. Porsche selbst sagt aber, wir haben kein Interesse daran, dieses Amt zu bekleiden. Wir wollen einfach einen Neustart. Klaus Vogt soll diesem Ganzen auch zugestimmt haben damals, jetzt aber offensichtlich darauf warten oder zumindest wollen, dass die Mitglieder das Ganze dann auch mittragen. Also so ein bisschen stellt sich gerade die Frage, weil Feuer unterm Dach ist ganz offensichtlich, wie geht es da jetzt weiter? Wie werden sich diese Entwicklungen fortführen? Und was wünscht sich eigentlich ein Alexander Werle von genau dieser Situation?
Wünsch dir was mit Alex.
Also ich frage mich vor allen Dingen, ob das nicht auch zu kompliziert für Mama Effenberg ist.
Ja, nee, das nicht.
Okay. Ich glaube, ich darf deine Mutter nicht unterschätzen.
Also erstmal ist es ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für den VfB gewesen, dass mit Porsche und Mercedes zwei Weltmarken zusammen aus der Region für die Region da was entwickeln wollen und ja auch schon der ein oder andere noch dazukommen wird in den nächsten Jahren, da bin ich fest von überzeugt. Mhm. So, und wenn man das dann mal richtig einordnet, dann ist es so, dass jeder, glaube ich, 50 plus 1 kennt und wir haben einen Aufsichtsrat, der besteht aus 11 Mitgliedern. Mhm. Porsche hat 2 davon.
2 hat Mercedes.
2 hat Porsche, 2 hat Mercedes. Das heißt, der EV und damit das Präsidium hat im Aufsichtsrat immer die Mehrheit. Das heißt, du brauchst 6 Stimmen von 11, um überhaupt was verändern zu können. Und von daher muss man das richtig einordnen können. Und es ist am Ende ist es ja auch die Aufgabe der Aufsichtsratsmitglieder, dann zu entscheiden, ob man da eine Veränderung herbeiführen möchte, ja oder nein. Ist nicht meine, ich bin Vorstandsvorsitzender. Ich habe in den letzten Jahren mit vielen Aufsichtsratsvorsitzenden professionell, vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet. Werde ich auch in der Zukunft machen im Sinne des Clubs. Aber es ist eine Aufgabe des Aufsichtsrats. Aber wie gesagt, Porsche hat 2 von 11. Und es wird jetzt ja oft suggeriert, dass Porsche da jetzt was alleine verändern kann. Das geht gar nicht, auch aufgrund von 50 plus 1. Und das ist gut so, weil 50 plus 1 ist das Fundament des deutschen Fußballs.
Und ich würde sagen, Stefan, du gibst mir, glaube ich, recht, das hat deine Mutter verstanden, oder?
Ja, die ist in ein paar Wochen hier, könnt sie selber fragen.
Ja, dann frage ich sie da, freue mich, sie dann mal kennenzulernen. Ja, ja, und so ist es, wie Alex Werle das sagt, mehr kann der Vorstandsvorsitzende letztlich auch dazu nicht sagen. Aber das wird sich in Bälde dann klären, das Thema, weil wenn es weiter schwelt, ist es ja wahrscheinlich eben auch immer wieder auf der Agenda, wird von außen reingetragen und bringt jetzt nicht unbedingt Ruhe rein.
Also unser Aufsichtsrat ist wirklich sehr gut besetzt und da sind viele auch Top-Manager drin und die werden da auch eine gute Entscheidung im Sinne des Clubs treffen, da bin ich mir sehr sicher.
Wunderbar, dann machen wir eine kurze Pause, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir danach noch ein interessantes Thema haben. Es gab ein paar rote Karten an diesem Spieltag, die durchaus diskutabel waren. Gestern Sabitzers Rot gegen Werder Bremen und es gibt ein paar andere Beispiele, wo man drüber sprechen kann, ist das unbedingt rotwürdig oder ist es unbedingt Pflicht, dass man Spieler da schützt? Wir sprechen nach einer kurzen Pause hier in unserer Runde im Stahlberg-Doppelpass über diese roten Karten. Bleiben Sie dran, bis gleich. Champions League Plätze interessiert uns natürlich sehr, ist nach wie vor sehr spannend. Klar, der VfB hat die Nase vorne, aber der BVB, zumindest gestern, auch gewonnen in Bremen. Mussten viel kämpfen, mussten viel arbeiten. Stefan, gucken wir gerade mal kurz rein in die Szenen. Das erste Tor durch Mahlen. Und den macht er dann, du hättest dich vorhin, hast du gesagt, bei Gnabry, du hättest dich verletzt, aber den hättest du vielleicht, oder?
Ja, ja, genau. Macht er natürlich richtig gut. Muss er natürlich anders abwehren, etc. Das weiß er selber. Denn entsteht ja gar nicht die Szene. Aber Mahlen hat einen Lauf gerade, ne, ist richtig gut drauf. Ist der Unterschiedsspieler, finde ich, in der Offensive. Und macht den dann richtig gut. Da muss er auch wissen, wo das Tor steht.
Aber der Pass von Süle ist auch stark. Ja, der diese statische Situation ein bisschen auflöst. Ja. Ne?
Durch die Beine war das Ding dann drin. Das zweite Tor des BVB zeigen wir auch gleich, weil Jadon Sancho sich endlich mal wieder in die Torschützenliste eingetragen hat. Und zwar mit einem, wie ich finde, sehr, sehr sehenswerten Tor. Wie er dann an der Seite Malatini da schlecht aussehen lässt mit so einem Antritt und dann einer kurzen Verzögerung. Stefan, gucken wir uns jetzt an.
Genau, das ist aber auch schon super kombiniert. Ja. Ne? Also das muss man sagen, du stehst eigentlich unter Druck und zwei Sekunden später bist du am anderen 16er. Und hier verzögert er jetzt einmal, nimmt dann aber Tempo auf. Das ist halt die individuelle Klasse, die er hat, das Tempo auch. Ja, und macht er richtig, richtig gut. Dortmund musste kämpfen gestern, lange in Unterzahl, aber haben sie denn gut über die Zeit gekriegt. Aber war ein tolles Tor, tut dem Jungen auch gut.
Euer Gefühl, Sancho kommt langsam?
Gegenwehr war auch nicht so erheblich. Ne?
Also ich finde, wie er das da macht, mit rechts, links, mit der Kombination. Borussia Dortmund fehlt eigentlich in diesem Jahr so ein bisschen das Außergewöhnliche, was Bellingham, Haaland oder Sancho in seiner ersten Zeit beim BVB hatten. Und das Tor wird ihm auf jeden Fall gut tun. Er will ja auch noch zur EM mit. Dafür braucht er solche Auftritte. Und wenn er kann sicher den Unterschied auch nach vorne machen. Das ist eine Extraklasse. Vor allem Malatini habe ich vor 3 Wochen noch in Köln gesehen. Das ist eigentlich jemand, der hat auch ein gewisses Tempo, wie er den da stehen lässt.
Nicht schlecht. Und sein Trainer Edin Terzic hat sich zu Jadon Sancho geäußert und ich finde, das klingt irgendwie interessant.
Ja, vor 2 Tagen in der PK wurde ich noch gefragt, was ist mit Jadon los? Wir haben diese Woche sehr viel miteinander gesprochen. Wir haben immer wieder versucht, ihn in diese Situation zu bekommen, dass er sehr viele Tore im Training erzielt, dass er sich da die Sicherheit holt. Jadon ist kein Spieler, der extrem präzise schießt oder extrem hart schießt, sondern er ist ein Spieler, der sehr früh schießt. Er schießt, bevor es jeder andere gefühlt erkennt. Und da wollten wir ihn halt hinbekommen, dass er diesen Automatismus wieder für sich entdeckt. Und deshalb freuen wir uns natürlich sehr, dass das heute so funktioniert hat.
Also, ist kein Spieler, der extrem präzise schießt.
Und nicht
keiner, der extrem hart schießt, aber er schießt extrem früh. Erklär mir das.
Ja, mir auch. Also wenn er das hat, dann weiß ich nicht, warum er in der Bundesliga spielt. Ja. Wenn er nicht präzise und nicht hart, aber früh schießt. Keine Ahnung. Ich bin jetzt auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, mit dem, was Terzic gesagt hat.
Waldi, dann rette du uns mit deiner Erfahrung.
Ich habe auf Stefan gesetzt jetzt.
Ja, das mache ich die ganze Zeit.
Ja, ja, okay, aber ich spüre es jetzt zum ersten Mal, dass wir wirklich einer Meinung sind.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wir wollen uns jetzt ja auch nicht irgendwie lustig machen über Edin Terzic. Was meint er damit?
Ich glaube, er meint einfach, dass Sancho niemand ist, der sich jetzt den Ball in eine perfekte Situation legt.
Gott sei Dank haben wir Thomas hier.
Ja,
Gott
jetzt sei Dank haben wir Thomas hier. Lob von dir, jetzt bin ich aber gefordert. Ja,
der frühe Schuss, ja, weißt du, woran das meine? Das ist eines der Urprobleme von Borussia Dortmund. Der Terzic macht eine Wissenschaft aus Fußball. So wie der Tuchel auch. Das ist, ich glaube, jetzt drohen mir 3 Euro. Fußball ist eben keine Wissenschaft. Fußball ist ein Spiel. Und diese ganzen Laptop-Trainer machen mich wahnsinnig. Wenn
los.
Thomas Müller... Entschuldige.
Unterbrich ihn bitte nicht. Der Waldi wird gerade warm.
Wenn Thomas Müller 10 Minuten vor Schluss eingewechselt wird und dann steht der Assistent von Tuchel neben ihm mit einem Laptop und sagt dem Weltmeister mit 700 und Spielen bei Bayern, wohin er jetzt laufen soll, dann stimmt doch was nimmer, oder? Entschuldigung. Der muss sagen... Ja,
wer bin ich denn, um dir zu widersprechen?
Naja, also... Der muss den einen Satz sagen, Thomas, du weißt, worum es geht, wir liegen hinten, mach eine Kiste.
Punkt. Bald ist noch die Generation, geh raus und spiel Fußball.
Ja, auf jeden nein, Fall. Nein, eben nicht. Das habt ihr weiter fortgepflanzt und das stimmt eben nicht. Beckenbauer hat sich penibel vorbereitet. Ich durfte mal in den Turm in Elba in 1990, da waren auf dem Bett Zettel alles ausgedruckt, da war ja noch nichts mit Laptop 90, hat man auch noch telefoniert mit dem Wahltelefon. Und da hat er sich vorbereitet und dann am Schluss sagt er in der Kabine, jetzt geht's raus und spielt Fußball. Die waren alle vorbereitet, täuscht euch da nicht. Und nicht wissenschaftlich, sondern mit Fußballdeutsch.
Ja, oft ist es.
Noch, weißt du,
Wenn ich heute höre, nur weil die wissenschaftliche Sprache jetzt den Fußball toller machen soll. Also Stefan, wie ihr noch gespielt habt, dann habt ihr gesagt, pass auf, wir gehen jetzt gleich vorn drauf. Da sagen die heute, wir müssen offensiv besser gegen den Ball spielen. Ja. Wenn du früher gesagt hast, hey, geh steil, dann heißt das heute Vertikalpass in die Schnittstelle. Ja.
Hey.
Ja. Man sollte den Fußball nicht verkomplizieren, genau. Da bin ich voll bei dir.
Weißt du, Stefan, und wenn gelehrt wird, die Akademie in Köln auf der Sporthochschule heißt auch noch Weißweiler Akademie. Mhm. Wenn Weißweiler, Hennes Weißweiler, die Begriffe Doppelsechs und Dreierkette gehört hätte, hätte er gesagt, was ist das für eine Schweinerei? Jetzt ist es over.
Ah, okay. Das musste mal raus.
Ja. Doppelsechs und Dreierkette.
Das musste mal raus. Aber
ich glaube, der frühe Schuss war es noch, ne?
Ja, genau. Ja. Nicht platziert, aber.
Ja, den Schuss nicht gehört. Den frühen Schuss nicht gehört.
Aber manchmal, Alex, klar, wir sind ja öfter auch, dass wir sagen, dass wir die Vergangenheit glorifizieren und so weiter. Aber manchmal, würde ich sagen, hat Waldi dann schon einen Punkt. Manchmal ist es zu kompliziert. Euer Trainer zum Beispiel fällt mir da nicht auf, dass er immer mit diesen Fachtermini um sich werfen muss, um seine Kompetenz zu beweisen.
Ja, Sebastian ist völlig klar in seinen Aussagen. Das versteht auch jeder. Ne? Da brauchst du jetzt auch nicht an die Uni gehen, um das dann zu verstehen. Aber natürlich gibt es ergänzende Hilfsmittel und wir arbeiten natürlich während dem Spiel dann auch mit Headset und mit iPads. Und
ist
natürlich
ja logisch.
Gibt es dann immer wieder Informationen, aber es ist ergänzend. Ganz am Ende muss jeder auf dem Platz wissen und auch eine gewisse Freiheit haben. Und das haben sie bei uns. Also die haben Automatismen, jeder weiß ungefähr, wo er zu laufen hat, aber sie haben auch eine gewisse Freiheit. Und das ist wichtig für die Spieler auf dem Platz.
Total. Und wir haben darüber gesprochen, dass das für den BVB ein hartes Stück Arbeit war, weil sie eben lange zu zehn nur gespielt haben, in Unterzahl waren. Und diese rote Karte gegen Marcel Sabitzer, die hat durchaus ein bisschen für Diskussionen gesorgt, Katar.
Und genau deshalb wollen wir das Ganze mal zusammen mit Ihnen hier im Publikum uns jetzt nochmal anschauen. Und da möchte ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie denken, dass das rotwürdig ist, ja oder nein? Wir haben da übrigens dann auch noch die Szene aus dem Stuttgart-Spiel gegen Union Berlin, wo Union Schäfer ebenfalls rot kassiert hat. Wir fangen mal mit der ersten an. Also Marcel Sabitzer gegen Mitchell Weiser im Spiel der Dortmunder in Bremen. Er hat rot kassiert. Ich kann Dennis Aitekin, den Schiri, noch mal zitieren. Er sagte, Marcel will das nie im Leben, aber es geht nicht darum, ob es unglücklich ist. Er trifft den Spieler an einer sehr unglücklichen Stelle im Achillessehnenbereich. Wir müssen die Gesundheit der Spieler schützen. Und dann ist das eine rote Karte. So hat er es begründet. Also jetzt gerne alle, die der Meinung sind, dass das rotwürdig ist, einmal die Hände hoch. Ja, das sieht nicht mal nach 50% aus. So, und dann haben wir noch die zweite Szene, die wir uns zusammen noch mal anschauen wollen. Und das ist eben die, die ich auch schon angerissen habe aus dem Spiel der Stuttgarter gegen Union Berlin. Union Schäfer sieht da ebenfalls rot. Ja, ich höre schon eine andere Stimmung hier raus. Dunkelgelb, sagt hier hinter jemand mir. Also auch hier, jetzt einmal die Hände hoch, wer glaubt, dass es rot ist. Beziehungsweise rot sein sollte. Okay, das ist schon sehr viel deutlicher. Ich gebe es mal in die Runde.
Ja, wir haben ja auch ein bisschen
Schule, ja.
Mit aufgezeigt, bis wir kapiert haben, dass wir gar nicht im Bild sind. Wie siehst du das, Stefan, diese beiden Szenen? Machen wir mal der Reihe nach. Also Marcel Sabitzer, der hätte sofort, glaube ich, selber gewusst, was ihm da droht. Wenn man dann die Zeitlupen sieht, ist der Kontakt nicht mehr so hart, aber ist es für dich trotzdem richtig?
Der Kontakt ist ja da und er will ja dieses Spiel mit diesem Foul unterbinden. So, das steht jetzt mal über allem. Und er trifft ihn allerdings mit der offenen Sohle. Hier müssen wir jetzt vom Strafmaß reden. Also es wird wahrscheinlich nicht keine hohe Strafe geben, aber die rote Karte steht und ist auch berechtigt in diesem Fall.
Ich glaube, er möchte sogar, du hast recht, er möchte faulen, aber er möchte den Fuß eher so reinstellen, kommt dann da hinten gegen. Es ist nach der Regel, ist es ein Platzverweis. Die Frage ist oft nur beim Videobeweis, wenn du den Moment hast, wo der Fuß auf die Achillessehne trifft, dann kannst du ja die Intensität nicht mehr im Standbild sehen. Und ich finde schon, dass das hier unterschiedlich ist zu Schäfers Aktion im Stuttgart-Spiel. Es sind beides Platzverweise, aber ich finde die Union, finde die Aktion des Union-Spielers härter als die von Sabitzer.
Dann geht es um das Strafmaß, wo der DFB jetzt ansetzt, ja. Ist ja klar.
Aber lass uns
das,
mal,
da muss es einen Unterschied geben. Ne?
Der Füllkrug hat danach gesagt, zu dem Sabitzer-Foul, regeltechnisch korrekt, fußballerisch nein.
Und würdest du ich
ja, anschließen? Ja, bin bei ihm, ja.
Ja?
Ja. Der Aidekin hat das ja richtig erklärt. Ne? Aus seiner Sicht, ja. Aber wenn du es dann so siehst, dass er da vorne eigentlich nur mit der C da hinkommt.
Ja, aber trotzdem, in dem Bereich von hinten und du willst dieses Foul spielen.
Das war ja auch immer dein Motiv. Das war auch immer dein Motiv. Also wenn, dann musst du ja schon liegen bleiben.
Ja, aber ich habe auch immer noch den Ball mitgespielt. Also ich war ja da in Ordnung. Oder auch nicht.
Ja, ich frage deine Mutter mal. Ja.
Meine Mutter.
Hast du was eingebunden?
Ja, echt. Aber wir gucken nochmal auf die Szene aus eurem Spiel. Und weil er ihn da oben trifft am Knie, ist das schon nochmal anders zu bewerten, Alex? Nochmal deutlicher, auch aus deiner Sicht?
Ja gut, wir haben ja jetzt gerade abgestimmt. Ne?
Das war eine klare, du hast aber beides mal den Arm.
Klare Mehrheit dafür und das ist ja schon beschrieben. Ich glaube, am wichtigsten ist einfach die Botschaft auch, es gibt eine Regel zum Schutz der Spieler und die muss angewendet werden. Und so einfach ist es dann auch im Fußball.
Das ist halt, wenn du unten Sprunggelenk, Achillessehne oder Kniehöhe, das ist immer, da muss der Schiedsrichter einschreiten. Das ist einfach so.
Ich finde den Vergleich auch richtig, hat letztens jemand auch gesagt, zum Eishockey. Da bist du ja auch für den Schläger verantwortlich, wenn der beim anderen im Gesicht landet.
Ja.
Auch wenn das manchmal auch unabsichtlich oder vielleicht in der Hitze des Gefechts ist. Und wenn du von hinten so drauf gehst, egal wie du ihn triffst, man kann bei Sabitzer noch sagen, da würde ich Waldi nicht nur, weil er Geburtstag hat, vielleicht sogar recht geben. Das ist nur ein Tuschieren, ja. Vielleicht fußballtechnisch, aber wenn du sagst, dieser Bereich wird einfach geschützt, dann muss ich sagen, da hat dann der ausführende Spieler auch eine Verantwortung für die Gesundheit seines Gegenspielers.
Zumal der Ball ja schon 4-5 Meter weg war. Ja, das kommt ja genau. On top noch dazu. Ja.
Wir wollen gleich noch eine weitere Szene zeigen vom vergangenen Wochenende. Und du hast es mehrfach angesprochen, Strafmaß. Da müssen wir vielleicht mal drüber reden, wie viel Spielsperre gibt es da. Wir zeigen gleich noch mal eine Szene aus dem Duell Köln-Leverkusen. Thielmann mit dem Foul, er hat 3 Spielsperre gekriegt. Jetzt ist die Frage, was ist mit Sabitzer? In 2 Spielen ist das Duell gegen die Bayern, also für die Dortmunder durchaus eine wichtige Frage. Was man da für ein Strafmaß dann anwendet von Seiten des DFB? Das nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Heiße Sie recht herzlich willkommen hier bei uns im Airport Hilton. Wir waren bei den roten Karten und ich habe gesagt, während ich Katharina bei uns in der Runde begrüße, dass wir eine Szene noch mal anschauen wollen vom letzten Spieltag, das Duell Leverkusen-Köln. Rote Karte Thielmann. Stefan, da gab es dann 3 Spiele Sperre. Vergleichbar mit dem, was wir jetzt gesehen haben an diesem Spieltag, oder würdest du Unterschiede machen?
Nein, das ist eine richtige Strafe für Thielmann in diesem Spiel. Das sieht man ja gleich noch mal ganz klar in der Wiederholung. Er geht ja nur
mit der offenen Sohle.
Nur mit der offenen Sohle auf der Achillessehne. Es kann nichts anderes geben. Schaka hat Glück, dass er heute spielen darf oder kann.
Ja. Und insofern nochmal die Frage Richtung Strafmaß. Wie gesagt, hier 3. Alle rote Karten, auch wenn Waldi und Thomas sich da so verbrüdert haben, dass das die eine zumindest von Sabitzer bei den beiden nicht unbedingt hundertprozentig rot gewesen wäre. Ist dann die Entscheidung, die der DFB treffen muss, nicht, dass die roten Karten richtig sind, sondern wie gehe ich dann hinterher damit um, wie viel Spielesperre gebe ich einem Sabitzer zum Beispiel im Vergleich zu jetzt hier
Thielmann? Die roten Karten stehen ja so.
Ja.
Jetzt ist das Strafmaß entscheidend. Also bei Thielmann hatten wir 3 Spiele. Ich denke, bei Sabitzer wird das wahrscheinlich 2 Spiele werden. Aber da musst du halt das Strafmaß anpassen nach der Intensität des Fouls und mit der offenen Sohle. Und wo wird er getroffen? Ich glaube, das muss man unterscheiden. Das werden Sie auch unterscheiden. Da haben Sie viel gelernt.
Ja.
Durch unsere Sendung.
Absolut.
Ja. Ja, also Kompliment für dich.
Nee, für dich. Und Katharina, du hast ganz viele Zettel und dein iPad total mitgebracht. Ja,
vor allem auch einen sehr, sehr vollen Zettel. Also auch ein Kompliment an unsere Zuschauer, die heute hier sind, denn die haben wirklich reichlich gespendet. Ich fliege einmal kurz durch, so wie wir das immer machen. Also Zürich, Versicherung, Bücher und Kretzer. Gerne übrigens mit ein bisschen Applaus. Es ist nämlich schön, was da zusammengekommen ist. Karl-Heinz und Kai-Uwe von der Boarding Completed Group, SV Wacker, Kompendorf, Klöber, Versicherungsmakler, Darmstadt, die VfB bzw. der VfB-Fanclub, RWS Bergheim, FC Epe Ultra, BSC Bergheim, Hemingways in Baden-Baden, Weindinker Frankfurt-Bornheim, Stefan Wolber-Rauschenberg, Olli und Uli, Siggi und Conny, Bayern-Fanclub Werner 2010, VfB-Fernkurve, Bistor Altstadt aus Ellwangen, Herr Haberecht, Alexander Neuting für die Männersportgruppe SV Specksart, Jan Freunde Steinsberg und Kalle Rosch. Also es war wirklich viel. Und es sind knapp 600 Euro, 585, um genau zu sein. Das ist aber toll. Richtig gut, was da zusammengekommen ist. Also, großes Dankeschön an Sie. Sie waren heute sehr spendabel. So, und dann... Dann steht noch...
585.
Ja, 585.
Ich habe hier noch 15 und ich habe ja nichts reinwerfen, dann sind wir bei 600.
Also, haben wir jetzt rund gemacht.
600.
Sehr schön.
Sprich weiter, es klappert jetzt eine Weile.
Weiter, ja. Alexander Welle sagte auch gerade, als ich hierher gekommen bin, ja, die Frage der Woche, die muss doch noch aufgelöst werden.
Ja.
Es ging ja darum. Wie sehen Sie das? Kann sich der VfB Stuttgart auch mittelfristig da oben in der Tabelle festsetzen? Das sind Ihre Meinungen, beziehungsweise das ist erstmal das, was die Umfrage ergeben hat. 67% sagen, ja, Stuttgart wird auch in den nächsten Jahren um Europa mitspielen. Und nur 33% sagen, nein, diese Saison war eine Ausnahme. Wir haben uns dann nochmal auch Tweets dazu rausgesucht. Die gehen dann so ein bisschen mehr ins Detail. Kommt dann eben ganz drauf an, wie der Kader auch zusammenbleibt und wie sich dann punktuell auch verstärkt wird. Große Vereine stehen ja bestimmt schon in Lauerstellung für den einen oder anderen Spieler nach dieser diesjährigen Leistung. Und genau das geht hier auch bei Tobias Milke weiter. Um langfristig die Doppelbelastung Bundesliga und Europa zu schaffen, braucht der VfB einen breiten Kader. Und der muss funktionieren. Und Sie können ja entweder hier bei uns im Studio mit dabei sein, mitdiskutieren oder natürlich auch vor Ort beim Dopa on Tour. Da können Sie sich gerne auch mal ein bisschen durchklicken, liebe Zuschauer, wo wir da überall Stationen machen. Oder eben, so wie wir es hier bei der Frage der Woche auch immer machen, einfach durchklingeln beim Dopafon.
Dass die Mannschaft so weit vorne steht, ist ganz allein Guirassy zu verdanken. Und ich bin sicher, wenn der weggeht nächstes Jahr, wird VfB Stuttgart wieder in die Mittelklassigkeit zurückfallen.
Respekt für den VfB Stuttgart, für die bisher gezeigten Leistungen. Aber nächstes Jahr geht es wieder in die Relegation.
Ich glaube, dass der VfB Stuttgart nächstes Jahr bei einer Dreifachbelastung andere Herausforderungen kennenlernen wird. Aber wenn man seine Leistungsträger halten kann und sich punktuell noch verstärken kann, kann der VfB Stuttgart auch weiterhin Großes erreichen und oben mitspielen.
Also ich glaube, dass der VfB sich auf Dauer unter den Top 5 festsetzen kann. Sie haben super Sponsoren an Land gezogen, eine tolle Mannschaft. Jetzt geht es natürlich darum, die auch zusammenzuhalten. Sebastian Hoeneß hat verlängert. Es sieht rosig aus.
Das ist doch das richtige Schlusswort, oder?
Kompetentes Publikum.
Absolut. Und diese Umfrageergebnisse, also durchaus Vertrauen in den Weg des VfB Stuttgart. Das ist doch schön.
Freut uns natürlich, aber wie gesagt, kompetentes Publikum. Ich habe nichts anderes erwartet.
Kompetente Gäste gab es heute auch. Vielen Dank, Alex Werle, für den Besuch. Vielen Dank euch allen, unserem Geburtstagskind Waldi natürlich. Stefan, Toni und Veggi, und ich darf Sie hinweisen, nächsten Sonntag ist Oliver Runert von Union Berlin hier bei uns. Jetzt gibt es Bundesliga pur. Wer will, darf ein Schlückchen Bier trinken, auch wenn Waldi das nicht bis zum Eichstrich voll ist. Schönen Sonntag noch. Das war's für heute. Bis nächstes Wochenende. Und tschüss.